ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Wir machen Hip-Rock, groovigen Hip-Rock, Hip-Rock und Hip-Rock für die ganze Familie zum Mitmachen. Kleiner Scherz. Naja, vielleicht auch doch kein Scherz. Naja, ich wollte eine geile Fanfare spielen, habe ich mal lieber sein gelassen. Oh Mann, Simon, da sind wir wieder. Hallo, altes Haus, du.
Hallo, alberner Hanno.
Zurück auf der Couch. Zur Disclaimer, wir haben eben gerade schon mal so eine richtig geile zweiminütige Einleitung gemacht. Die hat sich denn so verfasert und fing stark an, wie ich finde. Was denkst du?
Ja, hat stark angefangen und dann hat sich Hanno im Kopf
sehr
und Kragen geredet.
Sehr stark nachgelassen.
Ja, ja, das auch, ja.
Und dann haben wir entschieden, machen wir nochmal. Aber heute ja eh nicht so viel Rumgeeier, sondern wir befinden uns im zweiten Teil bereits von unserer Folge auf der Couch. Auf der Couch Teil 2. Simon, willkommen zurück auf der Couch.
Gemütlich ist es.
Gemütlich. Hier erinnere mich an unsere guten alten Zeiten, wo du auch noch immer hier in meinem Kinderzimmer auf der Couch saßt, so schräg gegenüber. Ich kann dich noch sehen, wie du da sitzt, in die Ecke gezwängt.
Mhm, die war nicht so gemütlich.
Ja, wenn man richtig drauf sitzt, ist es ja auch tatsächlich so eine Shrink, so eine Psychologen-Couch, ne? Aber du hast da halt etwas anders, so Alternative-Style drauf Platz genommen. Das war halt immer ein bisschen anders.
Ja, du, was soll ich machen? Irgendwie musste man ja auch das Mikrofon aufbauen.
Ja, ja, das war also irgendwo, ich glaube, wir haben da nochmal ein Foto, das posten wir demnächst nochmal. Das sieht auf jeden Fall höchst abenteuerlich aus. Ganz am Anfang waren wir unten bei mir im Wohnzimmer, an einem großen runden Tisch. Ich weiß gar nicht, warum wir das geändert haben. Es gab keinen Grund dafür, außer, glaube ich, dass wir halt einfach mal einen anderen Vibe haben wollten. So. Aber ansonsten war das auch schön.
Es war einfach die Idee mal eines Szenenwechsels und natürlich, weil wir oben bei dir im Kinderzimmer weniger Zeug hin und her und aufbauen mussten. Wir mussten ja schon das Wohnzimmer ziemlich umräumen, um uns da so hinzupflanzen.
Ja, stimmt, stimmt. Das geht gar nicht. Arbeit nervt bekannterweise.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also heute wollen wir gar kein langes Intro machen, sondern direkt loslegen, oder? Deswegen würde ich auch sagen, skippen wir die edlen Spender und Spenderinnen diesmal und lesen sie nächstes Mal weiter vor, oder?
Genau, so machen wir das. Unter paypal.me/gearofthedark könnt ihr spenden, wenn ihr wollt. Nächstes Mal wird wieder vorgelesen.
Ja. Eure Geburtstagsgrüße und sonstige Befindlichkeiten loswerden, wie immer.
So sieht's aus.
Ja, Simon, zurück auf der Couch. Arbeit nervt, habe ich schon gesagt. Wie geht es dir?
Ja, soweit so schlecht. Ja.
Soweit so schlechten Menschen geht's eigentlich immer gut. Was ist da los?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, es kann ja nicht immer laufen mit den schlechten Welteroberungsplänen.
Mir geht es richtig schlecht, also wirklich Real Talk, mir geht es richtig scheiße. Gestern habe ich nämlich was gemacht, was hätte ich nicht machen sollen, und zwar richtig handfeste Arbeit.
Ekelhaft.
Und zwar, ja, ekelhaft, du sagst es. Hier ist ja immer einmal im Jahr so ein Punk-Festival in der Stadt und aus Community-Gründen und auch einfach, weil ich keine Lust habe für ein Line-Up, was mich zu 99% nicht interessiert, Eintritt zu zahlen, mache ich immer, bevor das losgeht, so baue ich die Open-Air-Stage mit auf, so Soundanlage, aber auch so die Zäune drumherum aufbauen und so. Und irgendwie war die Schicht doppelt so lang wie sonst, als sonst, und wir waren auch nur halb so viele Leute und es war doppelt so heiß, also so 30 Grad, Florida Sun, nothing to fuck with, weißt du ja, ne? Und dann kam ich nach Hause nach so 9 oder 10 Stunden Arbeit, völlig sonnenverbrannt, und ich bin ja eigentlich einigermaßen an die Sonne gewöhnt, aber man unterschätzt das dann doch immer wieder. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so richtig in seiner ganzen Pracht hattest, so einen richtig geilen, so ein Heat Exhaustion, so Heatstroke mäßig, wo einem so richtig kotzübel ist, wo so richtig Brechreiz, das Gefühl, man hätte Fieber und halt natürlich am ganzen Körper verbrannt und rasende Kopfschmerzen, die man auch mit diversen Tabletten nicht in den Griff kriegt. So ging es mir dann gestern Abend. 11 Stunden gepennt, später direkt hier ans Mic. Ich hoffe, ich stehe das einigermaßen durch, aber Kinder, hütet euch vor ehrlicher Arbeit, ich sag es euch.
Besonders in Florida.
Ja, es wirklich nothing to fuck with, wie ich gesagt habe. Also die Sonne hat hier schon nochmal eine andere Qualität. Also, und das heißt ja, hier in Deutschland scheint die Sonne auch, ja, aber so, das ist wirklich, wirklich anstrengend. Und da habe ich natürlich ein großes Maul gehabt, bin ich für bekannt, habe mich wahnsinnig überschätzt und habe dann natürlich dann auch noch so strebermäßig, wollte ich dann halt so richtig ranklotzen, damit die ganze Scheiße schnell vorbeigeht. Und dann dachte ich gestern Abend, heute Morgen, ey, es kann doch nicht sein, dass du so schlecht in Form bist, ey, und alle, aber dann habe ich heute mitgekriegt, so nach und nach, die anderen Kumpels, die da mitgearbeitet haben, denen geht's auch alles scheiße. Und der Chef, der Vorarbeiter, wie sagt man, der, ich kenne mich mit Baujargon. Foreman. Ja, der Baujargon leider nicht genug aus. Der hat nichts wirklich selber gemacht, sondern der hat die ganze Zeit nur rumgekaspert und so, ihr müsst das machen und Hanno, mach mal schneller und so. Und der, habe ich mir sagen lassen, der ist eine halbe Stunde, nachdem wir denn gestern Abend abgehauen ist, kollabiert und musste abtransportiert werden. Also ich bin nicht der Einzige, dem es schlecht ging.
Das ist ja interessant. Gut. War ja ein, wie soll ich sagen, so ein fitter Ami oder?
Nee, ja, also der war jetzt nicht unfit oder so, halt so ein schon ein großer Typ jetzt so, aber jetzt nicht unbedingt Arnold, aber also es war halt einfach zu heftig. Da haben sie sich ganz doll verschätzt, da hätten sie mir schon mehr mitgeben müssen jetzt so im Nachhinein als so ein schäbiges Bändchen für so ein Festival, was mich eigentlich nicht mehr interessiert. Aber es ist, was macht man nicht alles für die Community, ne?
Ja, Hanno, du bist quasi der Heilsbringer der Community, wir wissen das.
Ich bin
ja
ein guter Mensch, das ist allseits bekannt und dementsprechend machen wir jetzt auch mit einer richtig geilen Folge eines sehr guten Podcasts von zwei super Typen weiter. Richtig, Simon?
Genau, Teil 2 auf der Couch.
Dann wird schon rumgefummelt, ganz heftig gefummelt, wie immer bei GOTD.
Fummel-Podcast.
Geil. Oh, geiles Gesabbel am frühen Morgen. Okay, ich ziehe die Frage raus. Was haben wir denn hier mal? Oh, Kit. Ah ja, siehst du, das passt doch. Arbeit nervt, Simon. Schon mal ans Aufhören gedacht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Hanno. Hab ich schon mal ans Aufhören gedacht? Ja.
Wann nicht?
Ich denke eigentlich pausenlos ans Aufhören. Eigentlich müsste die Frage lauten, hast du schon mal nicht ans Aufhören gedacht?
Wie der Abschiedsbrief von Hannelore Kohl damals. Helmut, ich mach Schluss. Das war's. Also Simon, hast du schon mal ans Aufhören gedacht?
Ja, ich habe schon ans Aufhören gedacht und ich habe natürlich auch schon aufgehört. Wie wir und ihr wissen, gibt es ja durchaus in meiner Vergangenheit Bands, in denen ich nicht mehr bin. Von daher, logischerweise, habe ich auch schon hier und da mal aufgehört. Das zieht sich. Also meine Band vor WFAM zum Beispiel, da habe ich aufgehört nach einem Jahr, weil ich keinen Bock weil wir musikalische Differenzen hatten, ganz einfach. Oh, ich wollte schon
Klassiker, der Klassiker. Ne,
ja, absolut. Ich wollte schon so WFAM
machen. Gentleman Agreement.
Genau. Ja, ich wollte schon so chaotischen Kram machen mit der Band. Der andere Hauptsongwriter wollte mehr Metalcore machen, ließ sich nicht vereinbaren. Und dann habe ich WFAM schon gegründet als so Projekt, was ich nebenbei gemacht habe. Und dann bin ich irgendwann auch aus der Band ausgestiegen und habe mich dann auf WFAM konzentriert quasi.
Gab's da Ärger?
Nicht wirklich, weil wir in der Band, wir hatten so viele Grundsatzdiskussionen darüber. Ja, also weil es immer so war, ich habe dann versucht, Songs zu schreiben und das war dann eben eher so WFAM-mäßig und der andere Songwriter hat dann halt melodische Metalcore-Songs geschrieben. Und ja, es war einfach, man ist nicht auf einen grünen Zweig gekommen, was soll ich dazu sagen? Also es gab eigentlich gar keinen Ärger, es war einfach nur logisch, dass es so nicht richtig hinhaut. Und ja, bei WFAM war ich auch derjenige, der das Aufhören dann, glaube ich, schon so ein bisschen auch forciert hat, muss ich sagen.
Wie lange hat das gedauert, bis du dir da deine Entscheidung bewusst war? Ich meine, wie lange gab es die Band insgesamt? 6, 7, 8 Jahre oder sowas?
Ich glaube 8 Jahre, ja, von 2000, ich will meinen, Ende 2005 habe ich WFAM gegründet, Anfang 2006 haben wir was aufgenommen, aufgelöst haben wir uns 2013 am 30. Dezember, also ja, 8 Jahre. Wie lange hat es gedauert? Wir haben Ende 2012 unsere letzte Platte rausgebracht, Voyeur, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin und die mir viel bedeutet, auch immer noch. Und dann mussten wir direkt eine Tour absagen, das weiß ich noch. Es gab halt in der Band auch so ein paar Unstimmigkeiten und unter anderem deswegen mussten wir die Tour auch absagen. Und dann ist mir das erste Mal der Gedanke gekommen oder habe ich gemerkt, dass das nicht mehr so richtig der geile Vibe ist und ich auch das Gefühl hatte, dass wir so ein bisschen alles erzählt hatten. Und dann haben wir noch eine Tour im Frühjahr 2013 gemacht. Das war da, also da war mir schon klar, das wird hier unsere letzte Europa-Tour, so im Nightliner und ne, mit so einem Ami und Kanadier und Europäer Bandpaket, also großes, so ein großes Tour-Package. Und ich sag mal so, die Tour ist nicht besonders geil gelaufen und mir war das aber relativ wumpe, weil ich das echt schon so ein bisschen bei mir abgespeichert hatte, als ich genieße es jetzt hier nochmal so eine Bustour zu machen, und da waren auch Kumpelbands dabei und ich habe das einfach genossen. Und dann kurz darauf, so im Sommer bei irgendeinem Weekender oder an so einem Festivalwochenende, habe ich dann im Van mal
auf angesprochen. Der Bühne gesagt, nach dem vierten Song, hey Leute, übrigens, das ist unsere letzte Show.
Genau, auf dem Full Force damals, 2013, habe ich gesagt, ah ja, wie wär's eigentlich mit aufhören?
Nee, einfach nicht wie wär's, sondern einfach sagen, ja gut, was mich jetzt interessiert, das sind natürlich biografische Züge jetzt, höchst interessant, aber was mich interessiert ist, was ist so die persönliche, ja, was geht da, was ist das Kopfkino, wann kommt der Gedanke das erste Mal, wann klopft der kleine Mann das erste Mal im Kopf an und sagt so, eigentlich kein Bock mehr, oder es wäre besser, wenn man aufhört, und wie lange dauert es, bis man dann wirklich sagt so, ey Leute, lass mal echt hier jetzt Schluss machen? Und gibt es, und das interessiert mich am meisten, während dieser Phase, wo man sich an den Gedanken des Aufhörens gewöhnt, gibt es da viel vor und zurück? Gibt es da auch noch wieder so Torschusspanik, wo man denkt so, ey, was ist, wenn ich keine andere Band gründen kann, die vielleicht auch erfolgreich ist? Vielleicht dumme Entscheidung, vielleicht fängt sich das alles wieder, oder du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich muss sagen, ich glaube, ich bin bei solchen Sachen dann relativ konsequent. Also ich hatte auf jeden Fall nicht so ein Auf und Ab, dass ich jetzt sagen würde, na, sollte man doch weitermachen. Ich glaube, also es gab auf jeden Fall in der Band auch andere, die jetzt nicht mehr so motiviert waren, aus anderen Gründen, aus anderen Motiven. Und als ich das auch angesprochen habe, dass ich drüber nachdenken oder dass ich eigentlich der Meinung bin, wir sollten die Band Ende des Jahres auflösen, meinte derjenige auch, ja, ich wäre sowieso ausgestiegen zum Jahresende, zu all unserer Überraschung. Ja, von daher, keine Ahnung. Also es gab eigentlich nicht viel hin und her für mich. Ich sag mal so, der Grundgedanke war, wie gesagt, schon ein Jahr vorher da, und dann es hat sich eigentlich nur schleichend verstärkt, bis ich es dann eben im Sommer 2013 dann auch mal wirklich angesprochen habe vor allen, oder es wirklich ausgesprochen habe. Ja, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Also es war einfach ein Gefühl, ja, ein Gefühl, dass das eigentlich so ein bisschen der Ofen aus ist, auch intern.
Ja, fanden das denn alle, oder gab es da dann halt auch eine Partei oder Parteien, die dann so gedacht haben, so ja, weil das frage ich mich immer, wenn sich so Bands klassisch auflösen. Ich glaube, ich war noch nie bei so einer klassischen Band-Auflösung irgendwie involviert. So, also das muss doch eigentlich, liegt doch in der Natur der Sache, dass das auch so dann eventuell ist, dass dann auch irgendwie ein oder mehrere Parteien dann da sitzen und sagen, ja, was soll das denn bitte nicht, und dann seid ihr, habt ihr den Arsch auf.
Ja, unser Bassist Philipp war auf jeden Fall relativ vehement dagegen. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Er hatte immer Bock und hatte auch weiterhin Bock.
Kommt auch noch jeden Dienstag und Donnerstag immer im Proberaum bis heute und wundert sich, wo der Rest ist.
Ja, genau. Der steht da ganz und guckt bedröppelt in den leeren Raum. Nee, aber ich kann mich nicht mehr so ganz an die Reaktion von allen erinnern. Paul und ich, also unser Schlagzeuger Paul und ich, wir hatten dann auch 2013 schon das Konzept und die Idee zu Nightmare irgendwie und haben dann auch schon angefangen, Songs zu schreiben dafür. So die ersten.
Heimlich.
Ja, naja, heimlich oder nicht, ist ja relativ egal. Aber es war dann so, woraus ich dann schließe, dass Paul und ich uns eigentlich auch relativ einig waren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann bleibt ja nur noch Nico und Daniel. Daniel hat, wie gesagt, er würde sowieso oder er wäre sowieso ausgestiegen. Nico, denke ich mal, war auch ein bisschen traurig eher. Ja, im Grunde genommen war es jetzt aber auch nicht so, dass der Großteil der Band gesagt hat, nein, wir müssen weitermachen, so, ne? Weil offensichtlich haben wir ja die Band aufgelöst, und das ist jetzt nicht, weil ich gesagt habe, dass wir uns auflösen. Also auch wenn ich es sehr eigenartig gefunden hätte, wenn die Band weitergemacht hätte.
Ja, das ist meine Frage, Simon, ganz genau. Du hast dir die Band damals, also ich will hier jetzt nichts in den Raum stellen, aber das war, die Band entstand auf deinem Bestreben hin?
Ja, und ich war auch das einzige Originalmitglied eigentlich, wenn man so will, denn die Band hat angefangen. Ganz am Anfang waren wir drei Leute und wir hatten noch einen anderen Schlagzeuger vor Paul für ein paar Monate.
Und haben Funk gespielt.
Richtig. Und dann, aber Paul ist relativ früh eingestiegen. Also Paul ist kein Gründungsmitglied, aber er war sehr früh dann am Start. Aber aus der Perspektive heraus würde ich sagen, wäre das sehr eigenartig gewesen, wenn dann da jetzt Leute aus der Band gesagt hätten, wir machen jetzt die Band weiter. Das hätte ich auch wirklich komisch gefunden, sage ich mal.
Aber hättest du es verhindern können, / wollen, wenn jetzt alle anderen gesagt haben, oh, Simon, ja schade, dass du keinen Bock mehr hast, wir machen jetzt weiter. Was wäre dann gewesen?
Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Wäre auch komisch gewesen, glaube ich. Also ich kann es mir wirklich super schwer vorstellen auch. Und wie gesagt, die Reaktionen waren ja im Endeffekt auch nicht so, dass da vehemente Gegenwehr jetzt bestanden hätte. Wäre so vehemente Gegenwehr gewesen vom Rest der Band, hätte mich der Rest der Band ja vielleicht auch umstimmen können. So, ja, wenn jetzt alle total top motiviert gewesen wären und so weiter und so fort und ich da irgendwas falsch gelesen hätte, sozusagen, hätte ich mich vielleicht auch dazu überzeugen lassen, weiterzumachen. Aber dem war einfach nicht so. Also ich glaube, ich hatte da schon relativ okayes Gespür dafür, wie so die Band alles in allem tickt und ich dachte nicht, dass ich total auf dem Schlauch stehe mit diesem Ansatz.
Wenn ich die Frage stelle, hast du schon mal ans Aufhören gedacht, dann meine ich eigentlich eher so grundsätzlich oder meine ich auch grundsätzlich. Ich meine, ich glaube, keiner von uns beiden hat jemals ernsthaft daran gedacht, so mit Musik machen aufzuhören, so mit Gitarre spielen oder irgendwie kreativ sein oder sonst was. Was ich meine, gab es Momente, wo du dir gedacht hast, so ey, das kann ich mir jetzt aus dem Kopf schlagen oder das will ich mir auch bewusst aus dem Kopf schlagen, irgendwie professionell Musik zu machen oder das so als mein Hauptlebensinhalt zu sehen und mich nur noch darauf zu fokussieren und mit allen Höhen und Tiefen und Ängsten und Sorgen und sonst was, dass man sagt so, ey, ich mache lieber was anderes. So, ich kann ja weiter irgendwie Musik machen, aber ich will das nicht mehr, dass mein ganzes Leben davon abhängt. Das meine ich so. Weißt du, aufhören, lange Rede, kurzer Sinn, aufhören, eine professionelle Karriere anzustreben.
Naja, das ist ja bei mir nicht ganz so, wie soll ich sagen, eindeutig wie bei dir. Ja, also weil meine Existenz in diesem Musikdunstkreis immer etwas breiter aufgestellt war oder auch jetzt breiter aufgestellt ist und ich nie wirklich von der Musik allein oder von meiner Band gelebt habe. Von meiner Band habe ich nie gelebt, sondern immer nur Geld bekommen. Aber ich kann so viel sagen, dass, sagen wir mal, die professionellen Ambitionen habe ich nie aufgegeben und auch nicht in Frage gestellt und die bestehen auch noch so. Also ich will schon auf einem professionellen Niveau nach wie vor auch Musik rausbringen und wenn möglich auf diesem Niveau auch dann touren, wenn es sich ermöglicht. So. Allerdings kann ich halt ganz klar sagen, dass bei mir noch nie mein ganzes Leben davon abhing, von Musik zu machen. Deswegen kann ich die Frage nur so halb beantworten. Und bei dir?
Also ich hatte solche Momente schon, wo ich gedacht habe, vielleicht tut es mir und meiner Psyche besser, mich weniger unter Druck zu setzen. Also grundsätzlich habe ich nie daran gedacht, also ich glaube, das geht auch überhaupt nicht. Also ich habe so Leute in meinem Bekanntenkreis, das vielleicht mal so als Anekdote vorweg, vielleicht hast du solche Freunde und Bekannte auch, die haben original Jahrzehnte Musik gemacht und haben dann ihre Instrumente verkauft. So, ja, jetzt ist, oder der Verstärker steht ab jetzt auf dem Dachboden oder mein Schlagzeug steht im Keller oder ich mache das jetzt nicht mehr oder ich habe aufgehört, ich mache jetzt nur noch Triathlon oder sowas. So, ne? Das finde ich halt immer richtig, richtig krass und das waren teilweise Musiker, die viel bessere Musiker waren, als ich das heute bin. Und diese Entscheidung zu treffen, ich hänge das jetzt an den Nagel, weil da frage ich mich, wie groß kann die Leidenschaft gewesen sein? Sowas geht doch nicht einfach weg. So eine Liebe zur Sache. So, da bin ich immer wieder erstaunt. Kennst du das auch bei dir im Umfeld?
Nee, ich find's auch erstaunlich, wenn Leute wirklich aufhören und alle ihre Instrumente verkaufen auf einmal und sowas. Also ist schon crazy auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal Leute in einem gewissen Alter noch andere Leidenschaften für sich entdecken und vielleicht passen diese Leidenschaften besser zu dem Lebensmodell, in dem die sich dann befinden zu dem Zeitpunkt und dann löst es das vielleicht so ein bisschen ab, die Leidenschaft für die Musik. Ich muss aber sagen, mir geht es da genauso wie dir, ich tue mich auch schwer, mich da rein zu versetzen, wenn Leute wirklich sagen, ich höre jetzt auf, ich habe jetzt keine Ambitionen mehr, auch nicht auf dem Hobby-Level.
Für mich ist so, ich höre jetzt auf, mein Instrument zu spielen oder Musik zu machen und sei es nur für mich zu Hause, ist ähnlich abstrakt wie der Gedanke, ich höre jetzt auf, Mucke auf Platte geil zu finden. Ja, ich finde jetzt AC/DC nicht mehr gut. Ja, ich höre jetzt, lege jetzt keine Platte mehr auf. So viel ist nicht mehr mein Ding. So, das ist für mich völlig absurd. Würde mich auch interessieren, also gerne mal in die Comments hauen, weil das passiert ja immer wieder. Was bewegt euch zum Aufhören? Warum wird das Instrument dann eingelagert? Warum wird es nicht mehr angefasst? Weil Leute feststellen, hey, ich bin doch lieber, was ja überhaupt nicht wertend gemeint ist, doch eher konsumiert. Konsument, als Akteur, so, keine Ahnung, wie war es bei mir? Ja, es gab definitiv so Momente, wo ich gemerkt habe, dass mich das, dieser Drang, unbedingt was Großes zu schaffen, halt, das habe ich leider viel zu spät gemerkt, kontraproduktiv ist. Und ich bin so 2007 von Bremen nach Hamburg gezogen und hatte dann eigentlich das erste Mal in meinem Leben so angefangen, richtig so Jobs zu machen, die mir Spaß machen. Auch in der Musikbranche, so bei Managementfirmen, bei Labels, Promoter und all sowas, das Business kennengelernt. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, da war ich auch recht gut drin. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, okay, vielleicht ist es okay, wenn du zwar immer Musik, mir war klar, ich werde immer Musik machen und ich will auch immer Platten mit Bands machen, aber vielleicht ist es okay, wenn du nicht davon leben musst. Vielleicht hat das sogar was Gutes. Und das sehe ich auch immer noch so. Das war aber eine ganz, ganz späte Einsicht und die kam eigentlich auch viel zu spät und ist dem geschuldet, dass ich halt sehr, sehr lange so vehement dieser Sache hinterhergerannt bin. Ich muss Musiker werden. Es gibt keine andere Option für mich in meinem Leben. So doll, das habe ich auch schon hier und da immer mal wieder erzählt, dass mir das überhaupt nicht gut tat. So, ne? Also am Schluss das ging wirklich so weit, bis ich wirklich auch richtig doll depressiv davon geworden bin, weil ich so gemerkt habe, so ey, ich habe mich so sehr unter Druck gesetzt und irgendwie kann ich das jetzt nicht umsetzen oder die Welt ist einfach nicht so oder das Leben, wie ich mir das erhofft habe. Es passiert einfach nicht. Und dann irgendwann, als ich eine andere Aufgabe in meinem Leben gefunden habe, die auch mit Musik zu tun hat und ich merkte so, ey, du kannst trotzdem geile Platten machen und kannst Spaß in Bands haben und kannst auf Tour gehen, ohne dass du jetzt irgendwie darauf angewiesen bist, davon leben zu müssen. Und das war eigentlich eher eine erlösende Erfahrung. Und somit hatte ich dann irgendwie auch vor Manta, da kam der Erfolg dann ja doch, also nicht zufällig in dem Sinne, da definitiv habe ich für und mit der Band härter gearbeitet als jemals zuvor, aber trotzdem konnte das ja keiner ahnen. Also so, ne, das war dementsprechend schon so ein bisschen Überraschung, dass das irgendwann mal Dimension annimmt, wo man davon irgendwie seine Miete bezahlen kann. Aber davor hatte ich dann schon meinen Frieden damit gemacht, so ambitionierter, professioneller, aber doch am Ende des Tages, um ein böses Wort zu verwenden, Hobbymusiker zu sein. Das war dann irgendwann für mich auch okay. So, und aber auch heute, wenn die Frage im Raum steht, schon mal ans Aufhören gedacht, so immer wieder stellt sich die Frage, was kommt danach? Da haben wir auch schon mal, glaube ich, ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ich weiß das für mich noch nicht. Ich versuche das auch nicht zu stressen, weil meistens passieren die besten Dinge ja sowieso durch Zufall oder eins ergibt das andere und dann einfach mal abwarten. Und solche Erfahrungen wie du, so dass sich Bands aufgelöst haben, dass oder dass man aus einer Band ausgestiegen ist, das habe ich noch nie erlebt. So, ich habe einmal in einer Band gespielt, da wurde ich rausgeworfen, da hatte ich gar nichts mitzureden. So, da ist dann halt klar, so und habe das auch überhaupt nicht kommen sehen, aber hatte, also ich muss fairerweise sagen, ich hatte auch überhaupt keinen Bock mehr auf die Band, aber irgendwie war ich dann schon überrascht. Hat wahrscheinlich auch was mit dem eigenen Ego zu tun, ne? Man vertraut ja seinem Ego immer am meisten und das ist nicht immer ganz richtig. Ansonsten habe ich mal in einer Band gespielt, da hat sich denn so mehr oder weniger, ja, die Wege auch so im Privaten getrennt, so nach und nach. Und da war dann so ganz klar, ja, wir treffen uns jetzt nicht hier weiterhin, um in einer Band zu sein. Das war dann auch irgendwie klar. Und die Band, die ich vor Manta hatte, da muss man sagen, da war das auch so, da waren alle schon alt genug, dass jeder auch irgendwie so seinem Leben nachgegangen ist. Und da hat sich das einfach so langsam im Sande verlaufen. Und so ein Gespräch, gibt es uns jetzt noch oder nicht mehr, wurde oder musste nie geführt werden. Und als es dann soweit war, das ist auch ganz klar so, ja, Hanno ist jetzt hauptberuflich irgendwie mit Manta unterwegs, da war das dann, glaube ich, auch klar so. Aber auch ohne Bad Vibrations oder so. Aber dieses Gefühl, eine Entscheidung zu treffen, ich möchte jetzt aufhören und aus einer Band aussteigen, das gab es so bei mir noch nicht. So, Laberababa.
Ja, das ist doch ein Wort. Soll ich mal die nächste Frage ziehen?
Ja, zieh die Karte. Zieh die Frage auf der Karte.
Raschel, raschel. Dann schauen wir mal.
Und zwar, was haben wir denn hier Schönes?
Oh, hab ich einen Durst, ey.
Ich auch. Wie viel denkst du darüber nach, wie Leute oder Fans deine Musik wahrnehmen?
Da muss ich erstmal einen Schluck nehmen hier. Warte mal, ich bin immer noch dehydriert. Das ist das Krasse, ne? Hier totaler Hitzekoller gestern, aber trotzdem bestimmt irgendwie 4 Liter Wasser gesoffen und so auch gegessen. Hilft nichts. Die Sonne, ein unterschätztes Wesen.
Ja, Hanno.
Jetzt erstmal.
Hopper Brinnenkopf, ey.
Alkoholfreien Korn trinke ich morgens nur für den Geschmack. Ich will jetzt noch nicht direkt beworfen werden, aber einfach, weil es natürlich Hammer schmeckt. So. Also wenn es mit der Musik nicht mehr klappt, bringe ich alkoholfreien Korn raus, einfach weil es so geil schmeckt. So. Ja, wie denkst du darüber nach, wie Leute deine Musik wahrnehmen? Also wenn ich Musik schreibe, dann versuche ich natürlich irgendwie, also jetzt in den letzten Jahren habe ich ja auch nur für Manta geschrieben, da ist es mir natürlich schon wichtig, Musik zu machen, die gut ankommt. So, man hat ja auch schon eine etablierte Fanbase. Da denke ich dann natürlich darüber nach, so ey, ist das wohl was, was den Leuten gefallen könnte? Ich glaube, jeder, der gänzlich was anderes behauptet, lügt sich auch so ein bisschen in die Tasche. Also natürlich ist es wichtig, dass ich die Mucke geil finde, aber wenn ich die Mucke nicht geil finden würde, dann glaube ich, dass ich die auch gar nicht irgendwie in dem Ausmaß kreieren könnte, dass ich mich hinsetze und davon Demo mache oder das sogar aufnehme oder sonst was. Also das ist ja klar, dass ich das, was ich mache, irgendwie schon geil finde. Und man möchte ja auch irgendwie gefallen, also wenn man schon eine etablierte Band ist, so, also keiner macht das ja absichtlich, jetzt mache ich mal was, was alle scheiße finden, so, und man will die Leute ja auch nicht enttäuschen. Ich finde überraschen cool und man kann auch gerne mal seine Fanbase, und ich finde das immer gut, wenn Bands das machen, auch mal so überraschen, dass sich die Leute an den Kopf fassen und sagen so, ja, das muss ich mir glaube ich nochmal anhören. Und es ist auch vollkommen okay, wenn ein Teil der Leute sagt, so, ich glaube, da bist du auch großer Verfechter von, ja, finde ich jetzt nicht so geil wie das Album davor, mal gucken, wie das nächste wieder wird, aber man bleibt ja trotzdem Fan einer Band, so auch wenn die mal was rausbringen, was einem nicht so mega gefällt. So, dementsprechend ist es schon wichtig, dass man auch so den Mut hat, so zu sagen, so ich folge jetzt mal meinem Instinkt und meinem Bauchgefühl, aber man darf ja nicht vergessen, dass man auch nur erfolgreich ist, weil es Leute gibt, die das gut finden, was ich mache, und deswegen natürlich denke ich darüber nach, wie die Leute meine Musik wahrnehmen oder ob die die gut finden. Oder meintest du die Frage eher so, ob sie genau das aus den Lyrics rauslesen, was ich mir vorstelle, und ob sie die Musik, die Intention genau so verstehen, wie ich das will? Weil ganz ehrlich, darüber mache ich mir nicht so mega viel Gedanken. Da bin ich dann eher egoistisch und denke so, hey, das ist hier mein Kunstwerk und ihr könnt das gerne betrachten, bewundern oder auch scheiße finden, aber das ist hier meine Kunst, die mache ich aus meinen Beweggründen. Ich bin ja auch nicht in einer sonderlich politischen Band aktiv oder so. Ich schreibe ja nicht für eine gemeinsame Sache. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf.
Nee, ja, ich glaube, ich meinte die Frage relativ neutral. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich eins mehr als das andere meinte.
Ein Nachtrag noch ganz kurz, und dann du bitte so. Ich finde, man kann, vielleicht ist es auch wichtig, die Leute so ein bisschen zu erziehen, die Hörerschaft, dass man versucht auch immer mal irgendwie wieder ein bisschen was wagt, was riskiert oder so, was das Songwriting angeht, damit man sich hier auch den einen oder anderen mal erlauben kann, wenn man wirklich nur 9 Platten macht, die alle klingen wie die Ramones, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute bei der 10. Platte, die dann nach was anderem klingt, sagen so, ja, hast du den Arsch offen? So, ne? Also irgendwie, es liegt ja auch an einem selber, irgendwie spannend zu bleiben. Und natürlich, also ich denke da auf jeden Fall viel drüber nach, wie die Leute meine Musik mal nehmen. Beim Aufnehmen, beim Schreiben. Aber ich, wie gesagt, ich bringe eh nicht zu Ende, was ich nicht selber gut finde und ich nicht selber 100% von überzeugt bin.
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich richtig darüber anfange, also erst so richtig anfange, darüber nachzudenken, wenn es darum geht, Singles rauszubringen. Ich kann echt nicht sagen, dass ich vorher wirklich viel darüber nachdenke. Ich glaube, für mich ist es so, mich müssen die Riffs einfach irgendwie kicken, mir müssen die Songs irgendwie kicken, und wenn die so die bandinterne Quality Control überstehen, dann ist erstmal soweit alles gut. Aber wenn es dann um Singles geht und in welcher Reihenfolge man die rausbringt und so, da fange ich dann echt an, übelst drüber nachzudenken und es aufzuschlüsseln. Für mich auch irgendwie, ja, und versuche irgendwie mich auch in so eine, ich meine, man kann da nur scheitern, weil es ist ja hochgradig subjektiv, und Fans, wie du ja auch schon gesagt hast, sobald du das aus der Hand gibst, die Interpretation dessen, was du tust, ist ja, das nimmt ja jeder anders wahr, aber man versucht natürlich trotzdem immer so, oder ich versuche dann trotzdem immer irgendwie mich so reinzuversetzen in eine vermeintlich schlaue psychologische Abfolge von Singles, so, ja. Zum Beispiel die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn man jetzt einen sehr unorthodoxen Song hat, ne? Als Künstler ist man dann manchmal versucht zu sagen so, boah, der Song ist so unorthodox, ich würde eigentlich total gern die Leute schocken mit der ersten Single. Die erste Single muss der unorthodox.
Du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Da ist man immer versucht, das zu tun. Und ich weiß nicht, ob man damit so gut fährt. Oder ich bin sogar relativ sicher, dass man damit nicht so gut fährt.
Die wahre Kunst, und das wirst du genauso wissen wie ich, liegt ja dann wahrscheinlich darin, den Leuten ein Format, einen Sound zu geben, den sie irgendwie schon kennen, und die neuen Sachen, die man gerne etablieren möchte, irgendwie mit den nachfolgenden Songs auch schon da reinzuflechten und halt einfach anzuteasern. So, also ich denke, das ist halt das Schlauste. Anstatt zu sagen, so, ey, wir hauen jetzt einen Song raus, der so komplett anders ist als alles, was wir je gemacht haben. Aber man kann es natürlich auch machen. Auch geil. Also ich bewundere das, wenn Bands das so machen. Weil, aber das ist natürlich so ein Schuss ins Schwarze manchmal. Wie sagt man so, Shot in the Dark. So, du weißt halt nicht, kommt's an oder nicht.
Also wir haben auf der neuen Nightmare-Platte auch einen sehr unorthodoxen Song, und wir waren total, oder ich sag mal so, es gab in der Band auf jeden Fall Leute, die total erpicht darauf waren, den als erstes rauszuhauen. Aber das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich drüber nachdenke, auch wie die Leute die Sachen wahrnehmen, und ich bin dann auch lieber erstmal ein bisschen safe. So, den Leuten was Neues zeigen oder was gänzlich Unorthodoxes kannst du ja im Verlauf der Single Kampagne ja immer noch tun, ja, und dann vielleicht Leute überraschen und den Leuten damit zeigen, so, ah, okay, da ist noch mehr, was wir jetzt überhaupt nicht erwartet haben. Aber damit anzufangen halte ich auf jeden Fall für schwierig, und es ist vielleicht auch immer so ein bisschen fast bevormundend oder so, wenn man jetzt meint, man müsste seine Fans herausfordern.
Bist du denn jemand lieber, der sich eher darauf freut, so, wenn eine Band eine neue Platte macht, ich hoffe, da kommt was, womit ich gar nicht rechne, und das darf auch gerne komplett anders sein als das, was ich bisher von der Band kenne? Oder bist du eher so, alter, never change a winning team? Ich höre gewisse Bands, um genau das zu bekommen, was ich mir wünsche.
Sagen wir mal, ich bin auf jeden Fall cool damit, wenn eine Band sehr konstant in ihrem Style ist, solange es richtig geil ist. Aber ich finde, irgendwann kommt immer der Punkt, wenn sich die Sachen zu sehr anfangen zu wiederholen, wenn du das Gefühl hast, die Band zitiert sich zu oft selber. Das passiert einfach bei einigen Bands. Und das, ja, ne, das auch bei Lieblingsbands von mir schon passiert. Und das sind dann schon Momente, wo ich mir wünschen würde, die Band würde anfangen, Risiken einzugehen, größere vielleicht, unorthodoxeres Zeug zu machen. Ich verstehe warum es Bands nicht tun, das ist alles klar, aber für mich als Fan sage ich mal, man kann mich nicht 10 Alben lang mit dem gleichen Style hinhalten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also irgendwann wünsche ich mir schon eine gewisse Evolution auch und ein bisschen geschockt zu werden.
In diesem Sinne, ich ziehe mal die nächste Frage, wa?
Mach das.
Grabbel, grabbel, grabbel. So, wollen wir mal sehen, was haben wir denn hier? Oh. Konkurrenz, Ansporn oder Stress, Simon?
Das ist doch mal eine sehr gute Frage. Also erstmal, was ist überhaupt Konkurrenz so konkret? Ja, ist Konkurrenz eine Band, die fast genau die gleiche Musik wie man selbst macht und mit der man dann quasi Label, also um Plattendeals und Tour-Slots und Festival-Slots buhlt, oder wie würdest du das kategorisieren?
Ja, wahrscheinlich. Also am ehesten so. Also ist natürlich ein bisschen eindimensional gedacht, aber wahrscheinlich ja. Also das wenn man so nach links und rechts, es gibt ja, man bewegt sich ja in einer gewissen Szene oder einer gewissen, wo Bands ähnliche Dinge tun, wie man sie selber tut. So, ne? Das ist einfach so, das kann man drehen. Wenn viele Leute geben sich dann ja auch immer so, ja, das macht mir alles nichts, und hast du nicht gesehen, das glaube ich immer nur bedingt, weil natürlich möchte man gerne geile Konzertslots spielen, geile Festivals haben, natürlich möchte man im besten Fall irgendwie einen guten Deal abschließen, und hast du nicht gesehen. So, also Konkurrenz ist natürlich da, und die Frage ist, wie geht man damit um? Findet man das beflügelnd, weil man denkt so, ey, die bringen was Geiles raus, freut man sich auch für andere Bands und sagt so, man ist ja auch Fan, aber so, oder sagt man dann so, Alter, davon angespornt, dass ich treibe mich damit zu neuen Höchstleistungen an, oder ist das eher so, ja, Alter, ich kenne nämlich zum Beispiel Musiker, so, die gucken richtig krass nur nach links und rechts und die kriegen richtig Schnappatmung und werden total lethargisch und gehen überhaupt keine, und alles wird so total berechenbar, und ich finde, das steht Bands auch nicht sonderlich gut. Du weißt, was ich meine.
Je näher es am eigenen Umfeld ist, wenn du in der, sagen wir mal, in der gleichen Nische, in der du dich bewegst, es Bands gibt, die, sagen wir mal, halbwegs ähnlich sind wie du, wenn es bei denen gut läuft, bin ich der Überzeugung, dass es für dich eigentlich auch die Tür vielleicht ein Stück mit öffnet, für dich und deine Band auch stattzufinden. Ja, also ich glaube heutzutage eigentlich mehr daran zu versuchen, irgendwie so die eigene Nische auch irgendwie zu pushen und da zusammen vielleicht auch was irgendwie zu machen und zusammen was auf die Beine zu stellen, statt weil Konkurrenz, wenn du Angst vor der Konkurrenz hast oder dich Konkurrenz stresst, dann kannst du daraus nicht viel Konstruktives machen, außer vielleicht den Ansporn, besser sein zu wollen. Aber das kannst du auch machen, wenn du kein Problem mit deiner vermeintlichen Konkurrenz hast. Du kannst ja den Ansporn trotzdem haben. So, Alter, was die Band hier abgeliefert hat, ist richtig krass. Ich find's aber geil und trotzdem möchte ich mit meiner Band versuchen, es noch geiler zu machen. So, weißt du, ich meine, aber ich glaube, alles in allem ist es kein Nachteil, wenn im eigenen Fahrwasser andere geile Bands unterwegs sind. Und so sehe ich das.
Wie ist es denn früher? Du warst ja also viel mehr als ich früher auch in einer sehr lokalen Szene, insbesondere in Berlin mit einer ganz bestimmten Musikrichtung oder Klangfarbe auch viel unterwegs. So in den 2000er Jahren. Wie ist es so? Ist es wirklich so, wie man sich so Szene, um das Wort mal zu benutzen, wirklich vorstellt? So, das wird ja auch sehr romantisiert, von wegen jeder freut sich immer für den anderen, jeder ist, auch wenn er nicht gerade selber auf der Bühne steht, im Publikum bei den anderen Bands, man ist in erster Linie Fan und dies und das. Oder ist es vielleicht so, dass in so einer kleinen Lokalszene die Konkurrenz noch viel größer ist und da halt auch viel Diventum herrscht und viel Hauen und Stechen herrscht? Also ich habe keine Ahnung, aber das kann ich mir irgendwie gut vorstellen.
Also ich kann nur so viel sagen, in der Berliner Szene haben sich die geilsten Bands am besten verstanden. Das sage ich jetzt einfach mal so, das ist immer mein Eindruck gewesen. Ich meine, natürlich gab es irgendwie so Szene-Drama-Zeug, ja, auch zum Beispiel als bei WFAM der alte Sänger ausgestiegen ist, der hatte so ein bisschen so seine eigenen Fans, sage ich jetzt mal. Und da gab es da so richtig schöne Szene-Drama. Es war natürlich kitschig ohne Ende so, aber...
Geil, die Geschichte möchte ich eines Tages auch mal hören. Ich glaube, die Zuhörer und die Zuhörerinnen auch.
Weiß ich nicht, ob man die Geschichte erzählen kann, ohne Leute extrem schlecht aussehen zu lassen. Ne? Also irgendwie so, ich weiß nicht, ob das was bringt.
Ja, aber das ist genau das, ne? Was ich meine. So,
ja, weißt du? Also ich, solche Sachen gab es grundsätzlich schon hier und da, aber wir waren natürlich mit WFAM, hatten wir auch den Vorteil, dass wir musikalisch jetzt nicht das gemacht haben, was andere Bands in Berlin gemacht haben. Ja, wir waren, so würde ich jetzt sagen, eine der ersten Bands, die so einen Sound gefahren haben und vor allem auch die erste Band, die so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, es gab, ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel noch an auch so eine chaotische Hardcore-Band namens Ivan Drago, die es gab in Berlin, die waren ziemlich cool auch. Nico, unser zweiter Sänger, hatte früher in einer Band gespielt. Oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Avery hießen die. Auch die haben so ein bisschen so, ja, chaotischen Hardcore mit Converge-Einflüssen und so gemacht. Aber alles in allem, als wir mit unserem Sound ankamen, gab es eigentlich fast gar nichts. Und deswegen war auch das Konkurrenzdenken zu anderen Bands in der Szene, die sowieso alle anders geklungen haben, war gar nicht so da. Ja, und es gab dann neue Bands, die ich würde jetzt schon behaupten, wir haben in Berlin auch so ein bisschen was losgetreten und es gab dann jüngere Bands, die auch angefangen haben, so ein bisschen so einen Sound zu machen, wie wir mit WFAM. Das war halt mal besser, mal schlechter, was soll ich sagen. Aber alles in allem gab es ehrlich gesagt da wenig Stress irgendwie, sondern man hat sich eigentlich irgendwie gegenseitig gepusht, wenn es ging. Und ja, die geilsten Bands, wie gesagt, haben sich meiner Meinung nach ausgezeichnet miteinander verstanden.
Ich finde, stressig wird es in dem Moment, wo man so diese Grenze übertritt, wo es so aus dem Hobby dann eventuell so eine abendfüllende Tätigkeit wird, wo man sagt, so, ey, das mache ich jetzt hauptberuflich, weil einfach, ich bin so viel mit der Band unterwegs. Ich finde dann, da muss ich zu meiner Schande gestehen, da hatte ich auf jeden Fall so ein paar Jahre, wo ich sehr viel nach links und rechts geguckt habe und hatte schon so das Gefühl, ey, du musst immer überall mitmachen, du musst immer überall der Erste sein, du musst immer versuchen, irgendwie derbe, lauter, schneller, weiter, härter zu sein. Und hast du nicht gesehen, weil sonst nimmt dir jemand die Butter vom Brot. Das ist jetzt aber auch gar nicht irgendwie wahrscheinlich einem schwachen Charakter geschuldet, sondern ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache. Weil dieses, das weißt du genauso gut wie ich und viele andere wissen das auch, dieses Konstrukt von seiner Kunst irgendwie existieren zu können, ist halt höchstgradig anstrengend und auch eine mega Glückssache und ganz selten und meistens auf ganz dünnem, wie sagt man, auf so dünnem Eis gebaut irgendwie. Das kann auch ganz schnell wieder nicht funktionieren und eigentlich wollte man sein ganzes Leben dann. Natürlich ist man da höchstgradig sensibel und auch ängstlich, was das angeht. So, also ich kenne fast keine, die ganze Zeit so mit stolzer Brust so durch die, ey, wir sind eh die krassesten, so meinst du, das hat auch viel mit Selbstzweifel zu tun, zumindest ist es bei mir so. Und ich habe dann irgendwann meinen Frieden damit gemacht zu sehen, so ey, andere Bands sind einfach erfolgreicher, weil die auch einfach viel mehr machen. Die machen aber auch Sachen, die könntest du psychisch gar nicht ab. Die sind halt einfach 250 Shows im Jahr unterwegs, weg von zu Hause. Die finden das geil, auch nach 15 Jahren Bands immer noch irgendwo, was weiß ich, jedes Wochenende auf dem Boden zu schlafen irgendwo. Die wollen halt immer überall dabei sein, weil die das halt richtig, richtig lieben. Ich habe wirklich Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn die von einer 6-Wochen-Tour nach Hause kommen, dann kriegen die Depressionen, weil sie das so vermissen. Und das ist, ich bin einfach so nicht gestrickt. So, ich habe einfach irgendwann meinen Frieden damit gemacht, so ey, zum Beispiel gerade so mit den USA, ja, wir waren auf ein paar Touren in den USA und wir fahren jetzt auch immer mal wieder so auf sehr ausgewählte Festivals dahin und da freue ich mich, dass wir noch eingeladen würden, das ist cool, aber ich weiß ganz genau, wenn ich wirklich denselben Erfolg in den USA haben möchte, wie ich den in vielleicht in Deutschland oder anderen europäischen Ländern haben möchte, dann weiß ich, dass das ein unfassbar ekliger Weg ist, auf den ich einfach keinen Bock habe. So, und dass dieses Gefühl von wegen, was möchte ich überhaupt, das dauert ein paar Jahre, bis man für sich das selber geordnet hat. Wie weit ist man bereit zu gehen, finde ich.
Ja, das, da sagst du was Interessantes auch mit dem, was du überhaupt aushalten wollen würdest, ja.
Genau. Dass ich alles will, steht ja völlig außer Frage. Hätte ich gerne alles, natürlich, total super. Am besten irgendwie 300 Tage im Jahr Stadion, Welttournee, ja super, klar. Aber was kann ich aushalten, ist eine ganz andere Frage. Und das hat bei mir sehr lange gedauert zu verstehen, was kann ich nicht aushalten.
Ja, das ist auch so ein Punkt, da denke ich auch oft drüber nach, weil manchmal, wie gesagt, manchmal ertappt man sich schon, wo man sich denkt, so Alter, krass, wieso hat Band XY... Warum sind die so viel unterwegs und warum bin ich nicht so viel unterwegs? Aber gleichzeitig,
ganz genau.
Ne, aber gleichzeitig denke ich mir auch oft so, Alter, ganz ehrlich, wenn ich im Jahr 140 Shows spielen müsste und ja, eigentlich trotzdem irgendwie so auf meinem Level rumstagniere, ich weiß nicht, also ich stelle mir das einfach auch nicht wirklich erfüllend vor. Ich glaube, heutzutage wäre für mich ein Modus entspannter, wo ich zwischen 1 und 3 Mal im Jahr überhaupt auf Tour gehe und ansonsten nicht so, ja. Also ich glaube, also diesen Neid aufs krass viel Touren zum Beispiel, den habe ich schon vor einigen Jahren abgelegt. Und nicht Neid nur, sondern auch dieses Bedürfnis. Wir haben mit WFAM früher auch mehrere Jahre in Folge über 100 Shows im Jahr gespielt, so. Und ja, das darauf hätte ich heutzutage, glaube ich, keinen Bock mehr, so, ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Aber trotzdem, ja. Um das hier auch abzuschließen, und trotzdem guckt man natürlich irgendwie auf die sogenannte Konkurrenz und denkt sich immer, oh, die sind ja schon wieder unterwegs. Und ich habe manchmal, um ganz ehrlich zu sein, immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, mhm, von so einer Bringschuld, die dann kommt. So, dass ich das, es hat gar nichts mit Konkurrenz zu tun, sondern es ist dann eher so von wegen so, ich fühle mich dann schlecht, weil ich mir dann faul vorkomme und denke, ich mache zu wenig. Vielleicht trifft es das eher. Ich kriege dann eher schlechte Vibes, weil ich denke so, ey, denen sei alles auf dieser Welt gegönnt, darum geht's gar nicht, aber ich denke dann so, ey, oh, Alter, und du sitzt hier wieder nur rum, weil du keine Lust hast oder weil du auch nicht kannst so und nicht willst und irgendwie keinen Bock oder sonst was. Und da kriege ich dann, da muss ich dann manchmal so Kämpfe mit mir auskämpfen.
Ja, verstehe. Aber ich würde sagen, das ist ja dann wirklich ein persönlicherer Kampf und nicht ein Kampf um Neid, ja, über den Erfolg anderer. Aber ich würde sagen, bin ich dran mit einer neuen
ja,
Frage?
Ja, zieh die nächste Frage, Simon.
Ich zieh mal einfach eine. So, aus der Schüssel in die Hand. Und ich meine damit nicht die Kloschüssel.
Wow.
Und zwar, was hast du aus den vergangenen Jahren als Musiker gelernt, dass du jetzt besser machst oder in Zukunft besser machen willst?
Boah, also, das sind ja Fragen.
Soll ich anfangen?
Ja, genau, das wäre doch mal was, Simon. Fang du doch mal an, bitte. Ich muss, glaube ich, die Frage erstmal so ein bisschen sacken lassen.
Bei WFAM war das so, gerade am Anfang, wir hatten so eine Bandkultur und ich denke, das ging vielen so, die eigentlich ziemlich toxisch war, weil wir uns immer gegenseitig aufgezogen haben und es herrschte ein rauer Ton und da waren wir dann irgendwie auch noch stolz drauf so. Aber irgendwann, besonders wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wenn man eben 100 im Jahr 100 Shows spielt, irgendwann verschwimmt die Grenzen zwischen rauer Ton und so ein bisschen Rowdy-Atmosphäre, aber ist ja alles nicht so gemeint und ernst, ja, und ich glaube, dass wir uns ganz schön mental gegenseitig runtergegrindet haben über die Jahre so, ja, und dass dann auch, dass sich da Fronten verhärtet haben und so weiter und so fort, weil man sich einfach nicht wirklich richtig gut gegenseitig behandelt hat so und das ist so eine Sache, da habe ich einfach überhaupt keinen Nerv mehr für so. Also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, ich gehe ja auch auf die 40 zu, was soll ich mit einer Band machen, wenn das nicht Spaß macht so und wenn ich nicht mit den Leuten wirklich, wirklich gut auskomme? Warum sollte ich meine Zeit damit verbringen, in einer Band zu spielen, wenn die ganze Zeit Stress ist so oder die Stimmung angespannt so? Und das ist genau das Ding so. Die Stimmung, würde ich sagen, war dann auch oft angespannt. Und ich kann auch sagen, dass wir gleichzeitig so, dass sich dann auch in der Band Dynamiken entwickelt haben, die auch positiv waren so, ja, und wo man sich so ein bisschen abgeregt hat vielleicht über die Jahre und ein bisschen entspannter geworden ist, aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass es doch, sagen wir mal, dass es schon ein relativ toxisches Verhältnis war irgendwie und dass man sich dann da so reingeritten hat und auch nicht mehr so ganz wieder rausgekommen ist so, und das ist für mich einfach kein Zustand, in einer Band zu sein. Und das ist das, was ich gelernt habe und was ich auf jeden Fall nicht nochmal machen würde, freiwillig so.
Ja, das kann ich verstehen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, umso jünger man ist, umso mehr man ist, ne, das ist dann halt doch irgendwie am Ende des Tages eine Gruppe von 5 Jungs. Das hat dann natürlich oft schnell so Fußball-Umkleidekabine-Atmo, so, ne? Also ich glaube, da kann jetzt auch gar keiner irgendwie im Speziellen was für, sondern das ist halt, glaube ich, umso jünger man ist, umso schneller passiert sowas auch. Und umso älter man wird, umso weniger teilt man vielleicht aus oder ist auch bereit einzustecken. Da würde das gar nicht irgendwie auf so ein Klima treffen, wo sich sowas dann über Jahre hin entwickeln kann. Aber interessant, dass du das sagst, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht und ist natürlich viel Wahres dran. Ich glaube, ich würde das versuchen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde versuchen, meine eigenen Qualitätsansprüche und Ansprüche an mich selber nicht versuche, auf andere zu projizieren. Das ist nämlich auch oft schwierig, weil Leute sind halt sehr, sehr unterschiedlich und Leute haben eine andere Art und Weise, wie sie mit Stress zum Beispiel umgehen oder auch mit Arbeitsherausforderungen und solche Sachen. Und ich denke manchmal, nur weil ich Sachen auch ertragen kann, können andere das auch. Und das stimmt einfach nicht so. Und das Problem ist aber, dass eine Band ja auch bis zu einem gewissen Grad auch, das ist jetzt ein ganz böses Wort, aber es ist ja auch eine Zweckgemeinschaft. Das funktioniert ja nur, wenn jeder mitmacht und das macht, was er soll und muss, so, ne? Dementsprechend ist das manchmal so ein bisschen schwer und ich muss mir natürlich auch eingestehen, dass ich der bin, der ich bin. Ich bin nun mal ein Songwriter und ich bin auch, hab auch ein relativ großes Maul. So, und ich glaube, dass viele Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die irgendwie Erfolg hatten, auch mit genau diesen Sachen zu tun hatten. Dass ich halt eine sehr klare Vision hatte und dafür auch richtig hart gekämpft habe. Und das ist auch leider was, wo man manchmal dann nicht bemerkt, wenn man übers Ziel hinausschießt. Und das ist total dann traurig, dass, wenn man das denn einsieht und so erfährt. Aber andererseits weiß man auch, also ich kann ganz klar sagen, dass Dinge, die ich in meinem Leben erreicht habe, auch mit anderen zusammen in der Gruppe viel damit zu tun haben, weil ich einfach bereit war, echt wirklich auch so meinen Stiefel durchzuziehen und weil ich so völlig überzeugt von meiner Vision und von meinem Bauchgefühl war und ich oft damit recht hatte. Ob das immer gut war für mich und andere Beteiligten und so, aber funktioniert hat es oft so.
Aber gibt es einen Weg, wie du es besser machen kannst? Das ist ja im Grunde genommen auch ein bisschen die Frage, wie kannst du quasi überzeugt davon sein, dass der Weg, der dir vorschwebt, der richtige ist, ohne, sagen wir mal, Leute zu verschleißen oder eine Atmosphäre zu schaffen, die vielleicht zu stressig ist, weißt du, wie ich meine?
Also alles steht und fällt mit Kommunikation, ganz klar. So, ne, du musst natürlich über alles reden, aber dann wiederum steht es, also ich glaube, man kann sich das auch nur bis zu einem gewissen Grad schönreden. Entweder, also wie soll ich sagen, so, also man kann ja nicht sagen so, ja, stell dir mal folgende Szenario vor, Simon, du hast eine total geile Idee und du bist dir 100% sicher, das funktioniert und das neue Album muss so und so klingen und du hast auch schon die Songs geschrieben und das ist total viel Arbeit und das wird dich jetzt auch ein halbes Jahr hier richtig, richtig stressig. Aber du weißt, dass und dann kommen aber deine Bandkollegen oder so und sagen so, ja, das ist aber keine Ahnung, was willst du denn dann machen? So, weißt du, willst du dann von deiner eigenen Idee, obwohl du weißt, es ist der vermeintlich richtige Weg, zurückweichen, so, um des Klimas willen, so, das, weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist halt auch eine total schwierige Situation, finde ich.
Nee, natürlich nicht, nee, also das ist natürlich klar, ich hatte diese Situation auch schon im Bandbereich und auch bei WFAM, aber da hat es halt eher Einzelne betroffen, ja. Also ich sag mal, es ist eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Es gab ein Albumkonzept, es gab ein Textkonzept, es gab geschriebene Songs und es wurde der Band vorgestellt und ich glaube ein oder zwei Leute, die kreativ sich sonst überhaupt gar nicht eingebracht haben, haben halt gesagt, dass sie jetzt nicht so beeindruckt sind davon, so, ne? Und das habe ich dann natürlich auch nicht wirklich angenommen, weil ich mir einen Haufen Arbeit gemacht habe. Aber ich glaube, der Großteil, drei von uns, waren halt aber cool mit dem Konzept so. Und dann hat sozusagen die Mehrheit sowieso gewonnen. Aber ich sag mal, ich habe da auch natürlich, kann ich ganz klar sagen, da habe ich die Realisation gehabt, dass ich auf jeden Fall nicht danach frage, kreativ sein zu dürfen bei Leuten, die kreativ sich nicht einbringen. So, weil das ist natürlich, wenn das der Fall ist, so, dann hat man natürlich, dann hat man ein Problem. Da kann man auch nicht zugunsten des Klimas oder um jeden happy zu machen, kann man natürlich nicht komplett, wie soll ich sagen, sich verbiegen lassen oder sich was ausreden lassen, weißt du, wie ich meine?
Ich habe das Glück, dass ich in einer Band spiele, wo mir der andere Teil der Band, was das Kreative betrifft, eigentlich nahezu blind vertraut. So, ne, wenn Irinsch und ich zum Beispiel Mucke machen, so, der wird natürlich immer gefragt, wie findest du das? Und wenn er Sachen scheiße findet, dann passieren die natürlich auch nicht, weil es ist ja am Ende des Tages immer noch eine Demokratie und ich will auch nicht Lieder spielen, von denen ich weiß, dass die andere Hälfte der Band die nicht gut findet. Das wäre ja totaler Schwachsinn, so. Und das passiert auch. Ich sag, ja, das ist nicht so stark, Hanno, so, ne, dann knirscht man mit etwas mit den Zähnen. Aber gut, musst du was anderes ran schaffen, so. Aber da habe ich natürlich großes Glück und ich war auch noch nie, ja, keine Ahnung, ich war noch nie, eigentlich war ich immer in Bands, wo ich so ganz klar auch die kreative Richtung vorgegeben habe. Das muss ich ganz klar sagen, weißt du, vielleicht, deswegen ist das für mich auch schwer zu beurteilen. Und ich könnte jetzt natürlich geläutert sagen, so, ja, ich möchte ein besserer Teamplayer sein und so. Ich muss aber auch ganz klar da sagen, dass die Bands, in denen ich gespielt habe, nicht den Sound, das Look and Feel und den vermeintlichen Erfolg gehabt hätten, hätte ich einfach gesagt, so, ja, ich vertraue meiner eigenen Vision und meiner eigenen Besessenheit hier einfach nicht, sondern mal sehen, was sonst so sich einfach entwickelt. Also ich hatte, ne, das hätte ich, könnte ich jetzt natürlich auch behaupten, es klingt natürlich ein bisschen schöner, aber dann wäre auch vieles nicht zustande gekommen, glaube ich.
Ja, also da kann ich, also ich bin in einer ähnlichen Position. Ich war in meinen Bands auch in der Regel, sagen wir mal, die kreative Triebfeder irgendwie, oder ich habe die Bands auch gegründet mit einer gewissen musikalischen Vision oder so. Ja, kein Plan, jetzt habe ich den Faden verloren. Schade eigentlich.
Manchmal wünsche ich mir aber irgendwie schon, in einer Band zu sein, wo ich einfach nur so Söldner bin. Eine Band, die ich persönlich total geil finde, wo ich total überzeugt von bin und Alter, ich muss nur mein Instrument spielen. Ich habe auch gar keinen Bock zu singen oder so, sondern ich möchte einfach nur auf der Bühne abgehen und am Rad drehen. Das fände ich am allergeilsten. So, das möchte ich auch gerne mal machen.
Ja, ich glaube, das habe ich auch schon ab und an mal zitiert. Also Bassist in einer Hardcore-Punk-Band zu sein, wäre für mich ein Riesenspaßfaktor. Da muss ich auch nicht kreativ mitwirken, wenn ich die Band geil finde, ist alles gut. Worauf ich hinaus wollte gerade, als ich den Faden verloren habe, also auch wenn ich in meinen Bands oft auch sozusagen die kreative Vision meistens da irgendwie die Triebfeder war, ist es aber auch wichtig sozusagen für mich, dass man dann Leute findet, mit denen man total auf einer Wellenlänge ist irgendwie so, ja, also wo wirklich die kreative Vision sich dann auch deckt, weil dann kann man auch kreativ zusammen Musik machen. Also ich zum Beispiel mache mittlerweile viel, viel weniger alleine Songwriting alleine und beziehe vielmehr auch meine Mitmusiker ein sozusagen, und weil ich alleine gar nicht mehr so viel Spaß habe, Musik da zu schreiben irgendwie, und aber dann ist es natürlich wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man sich extrem einig ist darüber, was für Musik man überhaupt machen will, und dann
und dass die anderen auf deinem Level halt auch wirklich was dazu beitragen, das ist natürlich auch total wichtig.
So, absolut, oder? Ja.
Eine Sache, die vielleicht noch, die so ein bisschen simpler ist, so was ich gelernt habe, und das passt vielleicht so ein bisschen auch zu der Konkurrenzfrage vorweg. Ich glaube, ich würde versuchen, weniger Angst haben, auch mal Nein zu sagen. Von Anfang an. Wenn ich keinen Bock habe oder mich irgendwo nach nicht fühle, so einfach mal zu sagen, so ja, nee, das fühlt sich nicht richtig an, lass das nicht machen, so, ne? Und am Anfang macht man halt viel, auch wenn man so denkt, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock oder sonst was, so, das hat lange gedauert zu lernen, auch einfach mal mit einem ruhigen Gewissens Nein zu sagen, so nee, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich muss mich ausruhen, ich kann jetzt nicht auf Tour gehen oder sonst was. Und dann am Ende des Tages, am Ende ist es eh alles egal. Am Tag, wo wir das Zeitliche segnen, ohne jetzt hier, ne, aber es ist, weil, weißt du, das ist ja das Problem. Der Mensch als solches, wir messen kleinen alltäglichen Entscheidungen, also im Vergleich zum Großen und Ganzen, immer wahnsinnig viel Bedeutung bei. Weißt du, was ich meine? Und da hängt jetzt unser Glück und unser Schicksal von ab, ob wir jetzt das und das machen, ob wir das Konzert spielen, ob wir diese Tour spielen oder ob wir die Platte im Juni oder August rausbringen und. Manchmal kommt man in so ein, und ich weiß, wovon ich rede, Leute. Schützt euch vor euch selbst. Man kommt in eine Spirale von Stress und Selbstzweifeln, die einem wirklich nicht gut tun. Und am Ende des Tages versucht, das Große und Ganze zu sehen. Es ist einfach überhaupt, es ist fast nichts wichtig. So, ne? Und das merke ich immer wieder in den Momenten, wo es mir am schlechtesten geht. So. Und ich würde mir wünschen, diese Erkenntnis auch zu haben in Momenten, wo es mir eigentlich gut geht und wo ich nicht an die Grenzen meines eigenen Daseins getrieben werde. Von mir selbst.
Ja, gutes Schlusswort. Nächste Frage, würde ich sagen.
Bin ich dran?
Mhm.
Alles klar, dann wollen wir mal. Das bereue ich am meisten. Das ist eine These. Das bereue ich am meisten. Also, Simon, was bereust du am meisten?
Eieiei.
Also worauf bezieht sich das denn jetzt so? Auf wahrscheinlich schon so auf irgendwie dein kreatives Schaffen, würde ich jetzt behaupten, oder? Aber gerne auch mit ein, zwei persönlichen Anekdoten. Lass die Leute den Menschen hinter Simon sehen.
Ja, gute Frage. Im Musikbereich kann ich gar nichts so richtig sagen, weil ich das Gefühl habe, dass so jeder Schritt, den man gemacht hat, irgendwie ein so ein Lernerfolg war. Ja, ich bereue, wenn ich sagen könnte, was ich im Musikbereich ein bisschen bereue, ist, ich habe das gerade in einer der letzten zwei, drei Fragen schon mal angeteased, wenn man diesen Vibe, dass man manchmal das Gefühl hat, man müsste seine Fans bevormunden. Ja, und es denen mal so richtig zeigen, was man noch so alles kann. Also das haben wir ja bei WFAM durchaus mal gemacht, irgendwie gefühlt, wo wir sehr, sehr verkrampft waren und unbedingt eine Platte machen wollten als zweites Album, die sehr mit dem bricht, was auf der ersten Platte passiert ist. Aber ob ich das wirklich bereue, kann ich eigentlich nicht. Wenn ich drüber nachdenke, eigentlich bereue ich es nicht, weil...
nee, das gehört ja zur Identität der Band im Nachhinein dazu.
Ja, genau. Aber... ja, von da, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas so großartig bereue. Im Privatleben, weißt du, wenn man in der Schulzeit zum Beispiel, ich war in den Schulzeiten, ich war mal so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich habe irgendwie mit den Cool Kids rumgehangen, aber auch mit den Alternativ-Kids. Aus irgendeinem Grund bin ich mit beiden sehr gut klargekommen, mit beiden Lagern, ohne dass es Interessenkonflikte gegeben hätte. Aber du kennst es manchmal so in der Gruppendynamik, wenn Leute einen irgendwie sich so andere ausgucken und die so ein bisschen so bullymäßig irgendwie stressen und du machst dann so mit.
Das kommt im Nachhinein wirklich nie gut. So, nee. Ich weiß genau, was du meinst. So, und da man denkt von sich immer so, ja, aber man war ja immer tiefer wurzelt in alternativer Kultur, man müsste ja total mitfühlen, aber in dem Moment der Gruppendynamik geht all das komplett flöten. Und das wird einem ja oft erst Jahre später bewusst, was man selber manchmal für ein totaler Arsch einfach war.
Auf jeden Fall. Also wenn ich was bereue, dann mich von einer ekelhaften Gruppendynamik mitziehen zu lassen und beschissen zu Leuten zu sein, um dazu zu gehören. Aber das kann ich glücklicherweise sagen, liegt sehr viele Jahre zurück und hat mit der Oberschulzeit auch sein Ende gefunden.
Wenn immer ich gefragt werde, was überraschend oft ist, so was ich denn so bereuen würde in meinem Leben, da kommt mir eigentlich immer nur eine Anekdote in den Kopf. Und das ist, als ich 17 war, hat mich eine Klassenkameradin gefragt, deren Vater bei der Bremer Polizei war, ob ich Lust hätte, in einem Werbespot für die Bremer Polizei einen Kleinkriminellen zu spielen. Und natürlich war ich so, Alter, willst du mich verarschen? Ich spiele dem scheiß Bullenstaat doch jetzt nicht in die Hand durch meinen Auftritt bei einem Werbespot für die Polizei. Tickst du doch richtig, wie kannst du mich sowas überhaupt fragen? So, ja. Und da denke ich dann auch immer, du mega Idiot. Die Antwort ist, du hättest es natürlich machen sollen und dich heute noch darüber freuen und schlapplachen können, dass du halt mal so einen geilen, schäbigen, grungig aussehenden Kleinkriminellen, ich meine, was hätte es Ironischeres gegeben, als das einfach mitzumachen und sich mit deinen Freunden darüber kaputt zu lachen. So, aber diese Weitsicht hat man natürlich leider erst viel später und das bereue ich, denn die Wahrheit ist, wäre ich nicht Musiker geworden, ich wäre wirklich, wirklich gerne Schauspieler geworden. Ich behaupte in keinster Weise, dass ich dafür Talent habe oder sonst was so, weil ich mich da habe auch noch nie wirklich ausprobieren, außer jetzt so mit so Kumpels in so Filmen, was weiß ich, für irgendwelche Projekte oder Kunststudium oder so. Aber da hätte ich echt Bock drauf gehabt. Ich wäre gerne Schauspieler geworden. Und wer weiß, vielleicht wäre das der Kickoff zu einer grandiosen Karriere geworden. Und das ist im Nachhinein total dumm, dass ich das nicht gemacht habe. Also liebe Leute mit Verbindung zur Polizei, wenn ihr nochmal einen Werbespot macht, ich bin auf jeden Fall dabei. Simon auch.
Ich bin auf jeden Fall dabei.
Simon als ja. Wachtmeister, als so richtig, also als Berliner Bullenschwein, der so ganz locker um die Ecke und mich verhaftet, da hätte ich Lust drauf, um die Ecke schlendert. Ah, was ist da, du, komm mal mit, du hier, komm, mach mal Licht an. Und aus so einem Polizeiauto.
Bei dieser Anekdote fällt mir ein, dass ich mal in einem Kinderfilm mitgespielt habe.
Nicht dein Ernst.
Ist mein
Hast
Ernst,
du das nicht ja. schon mal erzählt? Irgendeine ganz winzig kleine Glocke bimmelt da. Erzähl mal weiter, bitte.
Boah, ey, es ist dunkel. Die Erinnerungen sind dunkel. Ich war tatsächlich im Rennen um die Hauptrolle, aber ich war zu klein, wurde mir gesagt. Und ehrlich gesagt, also mein schauspielerisches Talent war auch echt so lala. Aber ich hatte eine Rolle vor einem Eisladen und meine Line vorm Eisladen war: Habt ihr den neuen gesehen?
Habt ihr den neuen Film gesehen oder den neuen Typen?
Den neuen Typen, den neuen Mitschüler.
Echt? Und wie kam es an? Also ich meine, die Talentscouts, die Telefone standen dann wahrscheinlich nicht still im Witwenmacher erstmal eine Zeit lang, oder?
Da habe ich natürlich noch nicht im Witwenmacher gewohnt.
Hast du wie andere Berliner Kids in einem anderen Witwenmacher gewohnt wahrscheinlich?
Nee, da war ich im Westberliner Randbezirk.
Ah, verstehe. Ja, ja, egal. Ja, also meine größte war, glaube ich mal, ich war mal im Regionalfernsehen im Wetterbericht.
Fett.
Da können wir uns auf jeden Fall auf ein solides Fett einigen. Das war Fett, Alter. Da war ich und fand das auch ziemlich geil mit der Kamera auf mir und so in so einer knallroten, geilen kleinen Speedo, ein Hauch von nichts. Naja, wie gesagt. Und ich glaube, was mir sonst noch so einfällt, ich glaube, ich hätte, das habe ich eben auch schon gesagt, ich hätte Dinge einfach ein bisschen entspannter machen können. Ich bereue das, dass ich so oft meine Fassung verloren habe und mir selber so viel Stress gemacht habe. Und ich habe oft Angst entscheiden lassen, anstatt irgendwie Vernunft oder so. Ich glaube, ich hätte Dinge einfach lockerer nehmen können, etwas entspannter hier und da, auch so auf meinem Weg zum Musikerdasein dahin. Ich habe zum Beispiel ganz viele Leute gehabt, die haben zum Beispiel nebenbei studiert und haben auch ein Studium abgeschlossen und haben trotzdem genauso viel und genauso wenig Kunst gemacht wie ich im Prinzip. So, dementsprechend hätte ich gedacht, so, ich glaube, hätte ich sowas gemacht, irgendwas nebenbei. Ich sage das immer wieder, meine psychisch gesundesten und schönsten Jahre waren eigentlich immer die, wenn ich, als ich bei Daimler am Band gearbeitet habe, da habe ich die geilste Mucke nebenbei geschrieben, einfach weil ich immer abgelenkt war und nicht den ganzen Tag nur vorm leeren Blatt Papier saß. Das gefiel mir immer gut.
Ja, verstehe. Dann nächste Frage ziehen, ne, Hanno? Ich bin dran, wa?
Ja, würde ich behaupten.
Ja, alles klar. Na gut, dann ziehe ich mal die nächste Frage.
Wie viele hast du denn noch, du?
Zwei.
Eieiei.
Und zwar, Wen bewunderst du heimlich?
Ja, man ist ja jetzt mittlerweile in einem Alter, wo man niemanden mehr heimlich bewundern muss. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo man sich noch sehr genau überlegen musste, in so im Zuge der Gruppendynamik und im Szene-Kontext oder solche Sachen, auch wenn ich jetzt nicht so mega verwurzelt in irgendeiner Szene war, wo man sich sehr genau überlegen musste, was sagt man jetzt oder was findet man gut, weißt du, worauf ich hinaus will? So, mhm. Es gab ja eine Zeit, wo einem das sehr wichtig war, was andere über einen denken, ne?
Ja.
Ich kann mich erinnern, 1996, da gab es noch das Bizarre-Festival in Köln oder bei Köln war das, glaube ich, immer. Und das kam dann immer nachts auf dem WDR im Zuge vom Rockpalast. Und das habe ich immer aufgenommen und das waren ganz oft Bands, die ich überhaupt nicht kannte. Und eines Tages, mitten in der Nacht, saß ich mit 14 alleine vorm Fernseher, das muss, glaube ich, 96 gewesen sein, und habe eine Hamburger Band namens Tokotronic gesehen und war völlig weggeblasen. Einfach gar nicht, weil die so geil gespielt haben, sondern weil die total scheiße gespielt haben. Also wirklich so ganz doll scheiße. Auf dieser riesigen Bühne und die Leute fanden das total super und das hat mir sehr imponiert und ich fand das sehr punkig irgendwie. Neben dieser ganzen anderen riesigen professionellen Ami-Bands, so haben die da ihren Stiefel durchgezogen. Und das war Musik, die ich auch so nicht kannte, so, weißt du, so sehr, also die bestach nicht so einfach durch immer lauter und härter, sondern es ging irgendwie, keine Ahnung, ich muss jetzt ja niemandem Tokotronic verkaufen und es gibt auch vieles, was ich kann gut verstehen, warum man die Band zum Beispiel nicht mag oder so, aber mir hat die Band von Anfang an immer total imponiert. Und ich weiß, dass das in meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht gut ankam. Und Erinsch, glaube ich, von Manta, der will das immer nicht mehr so richtig wissen, aber der hat mir auch schon mal gesagt, so, Alter, das kannst du nicht geil finden, Alter, das ist totale Laschi-Mucke, so, als will der jetzt heute dann nicht mehr wahrhaben, aber ich behaupte das immer noch. Dementsprechend habe ich das viele Jahre für mich behalten. Aber dieses Tape habe ich geguckt, diese Videokassette, bis sie ausgeleiert war. Und heutzutage, der Jan, der Basser von Tokotronic, bei dem ich ja auch in seinem fabelhaften Reflektor-Podcast schon zweimal dabei sein durfte, auch mittlerweile Kumpel, und wir sind beide groß Deutsch-Punk interessierte Typen, wir unterhalten uns viel über Musik oder so und ich finde die Band ein absolutes Ausnahmephänomen und egal, ob man die Band mag oder nicht, absolut Kulturgut, würde ich gehen, eine Ausnahmeerscheinung in deutschen Landen. Und aber ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeit lang in einem musikalischen Kontext und Bereich unterwegs war, wo man damit nicht gerade das anderen Leuten aufs Brot geschmiert hat, Fan von der Band zu sein.
Verstehe. Das ist ja eine wirklich sehr gute Antwort. Ich wünschte, ich hätte so eine musikbezogene Antwort, habe ich aber nicht. Das Einzige, was mir wirklich dazu einfällt, ist, dass ich Leute heimlich bewundert habe, die immer mit so einem ungebrochenen Selbstvertrauen durchs Leben gegangen sind, ja, die irgendwie
diverse Politgrößen zum Beispiel.
Ja, natürlich, ja, nee, aber so mit so einem, ja, mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie und die, sage ich mal, ja, auf gesunde Art und Weise keine große Selbstzweifel hatten oder diese zumindest gut kaschieren konnten und sich gut verkaufen konnten. Meistens sind natürlich Leute, die besonders mit besonders viel Selbstvertrauen ankommen. Es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass sie einfach überkompensieren für ihre tatsächlichen Schwierigkeiten. Aber ich will meinen, es gibt Leute in meinem Leben, die ein sehr, sehr, sehr gesundes Selbstvertrauen haben und damit auch gut fahren. Und da habe ich immer...
Ja, jetzt sag mal ein paar Namen.
Also wen ich zum Beispiel finde, ist unser Sänger John. Der hat ein sehr gutes Selbstvertrauen einfach. Ja, der, und man merkt dem das an in jeder Lebenssituation. Der tut sich nicht schwer damit, also in jeder Lebenssituation, das weiß ich übertrieben, aber der tut sich einfach nicht schwer mit vielen Sachen und ich finde das bewundernswert.
Wir haben eine Folge gemacht, die hieß Guilty Pleasures. Da haben wir schon so über Musik gesprochen, wo keiner gedacht hätte, dass wir davon Fan sind oder so, ne? Die so Musik, die völlig nicht im harten Heavy- oder Metal-Kontext stattfindet. Hast du da nicht noch so ein paar Sachen, wo du denkst, Alter, das finde ich richtig geil, aber das erzähle ich lieber nicht?
Nicht wirklich. Wenn, dann habe ich es bestimmt in den Guilty Pleasures schon erzählt. Also wie gesagt, ich bin mir halt für keine 80er-Schnulzballade zu schade, so, ne? Also da gibt's bestimmt...
Das gehört ja mittlerweile zum guten Ton, habe ich das Gefühl.
Ja, keine Ahnung, aber es ist halt schon immer so. Also ich bin, da bin ich halt, also bei, wenn es um 80er Popmucke geht, ist es mir egal, wie schmalzig und cheesy es ist. So, da bin ich, also solange die Songs nicht scheiße sind, bin ich voll am Start und ja, keine Ahnung. Ja, mir fällt nicht viel ein, ehrlich gesagt, jetzt so auf Anhieb.
Ich bin ja großer Fan von Peter Maffay. Du siehst hier im Hintergrund, siehst du den Lange Schatten Tour 88 Peter Maffay Fanschal über meinem Skateboard hier hängen. Kannst du vielleicht im Hintergrund sehen. Da fragen mich auch die Leute immer, meinst du das aus Verarschung? Nee. Also natürlich höre ich mir jetzt kein modernes Peter Maffay-Zeug an, aber die 70er und 80er Jahre Platten von Peter Maffay sind halt einfach eine riesengroße Frechheit, die mir echt imponiert. So, es geht um Freiheit und Männerfreundschaft und so. Natürlich finde ich das geil und irgendwie hat uns das mal im entweder mega besoffen oder bekifften Kopf oder total beides, mich und meine Kumpels so völlig auf dem falschen Fuß erwischt und irgendwann waren wir von einer Nacht auf der anderen gefühlt alle Peter-Fan. So, weil man findet viele Wahrheiten in seinen frühen Songs, gerade in seinen Frühwerken und der Typ ist halt einfach echt, ja, so, wie soll man sagen, so eine völlig bizarre Gestalt. Und irgendwie habe ich immer Go for the Freaks mäßig, habe ich immer großen Respekt vor den Leuten. Der Typ, es gibt ja auch diese Geschichte, wo er bei den Rolling Stones im Vorprogramm gespielt hat, irgendwie in den 80ern und heftigst ausgebuht wurde und mit Tomaten beschmissen wurden und Eiern und so und trotzdem bis zum Schluss sein Konzert durchgezogen hat. Vor sowas habe ich irgendwie immer Respekt und der Typ, keine Ahnung, irgendwie, ja, das ist auch immer schwer zu erklären. So, der hat auch diverse geile schauspielerische Moves gemacht und es gibt auch tolle Dokumentationen über Peter, gerade so aus den frühen Jahren. Ja, also und auch dem einfach beim Reden zu hören, ist immer wieder ein Hochgenuss. Und ja, also wenn man auf schnulzige Powerballaden auf Deutsch steht, dann kann ich dem Peter jeden empfehlen. Also einfach mal probieren. Dann hatte ich ein paar Jahre lang das Gefühl, dass ich verliebt in Justin Bieber war, so ein Man-Crush on ihn hatte, weil ich mal in Amerika sehr, sehr betrunken, sehr emotional in einem Flugzeug saß und eine Justin Bieber-Dokumentation gesehen habe und danach meinte, verliebt in ihn zu sein. Das hat sich Gott sei Dank wieder gelegt. Und auf jeden Fall fand ich dann, dass er total schön singen kann und eine total schöne Stimme hat und so. Das war so eine Kurzzeit. Ja, und seitdem immer, wenn ich Justin Bieber sehe, bin ich immer so ein bisschen nervös. Und Oliver P., kannst du noch Oli P. aus den 90ern, Flugzeuge im Bauch und so? Ich habe lange, lange mich dagegen gewehrt, aber ich muss sagen, immer wenn ich Interviews von ihm damals gesehen habe, dass ich damals schon als Punker sagen musste, ein unglaublich sympathischer Mensch.
Ja. Naja.
So, jetzt habe ich alle Leichen aus dem Keller rausgeräumt. Der Peter Maffay, Oli P., Justin Bieber und Tokotronic. Ich wünsche, die gehen alle zu viert auf Tour.
Ja, Hanno, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt einfach die nächste Frage ziehst, bevor du dich hier noch weiter nackig machst.
Ich verstehe nicht, was du meinst. Die richtig dicke Katze ist noch nicht mal aus dem Sack, aber das sparen wir uns für die nächste Auf der Couch-Folge auf. Ich ziehe mal die nächste. Was haben wir denn hier? Also, Simon, oh, es geht gleich weiter. Nie erfüllte Wünsche als Musiker. Ja, lass mal hören.
Oha, nie erfüllte Wünsche als Musiker. Da habe ich, weißt du was, da habe ich eine ganz einfache Antwort, kurz und schmerzlos. Ich bin noch nie in Japan getourt. Da hätte ich total krassen Bock drauf. Punkt.
Ich glaube, das hast du schon mal irgendwo gesagt. Ja, wir waren mal in Japan, ist auf jeden Fall sehr, sehr sonderbar und möchte ich aber auch nicht missen. Wir hatten da auf jeden Fall viel Spaß, haben viel gelacht. Ich habe aber auch keine richtig geile Antwort da drauf, muss ich gestehen. Also, das einfache Volk wünscht sich jetzt natürlich so Sachen wie, ja, ich wollte schon immer mal eine Oper schreiben oder einen Soundtrack für einen Song oder so. Ich habe nichts in die Richtung.
Ja, krass.
Ich wollte immer mal mit einer Gitarre umgehangen Stage diven. Das habe ich aber dann 2016 oder 2015 oder so irgendwann mal gemacht und das war auch genauso geil, wie ich es mir erhofft habe. Das sind dann die schönen Dinge, wenn man so merkt, so ja, mittlerweile stehen da auch irgendwie ein paar Leute bei den Konzerten, da kann man das einfach mal bringen und da hat es mich dann übermannt und ich habe es einfach gewagt und es ging gut. Es wäre scheiße gewesen, wenn es nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mir wehgetan und auch meine einzige Gitarre wäre im Arsch gewesen, das wäre nicht so geil gewesen, aber gut, der Moment hatte mich übermannt und es war schön. Da gibt es auch irgendwie noch ein geiles Foto von, irgendwie kann ich das mal posten. So.
Mach das mal.
Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Kurt Cobain, so ein Nirvana-Kaufvideo als Kind. Und da ist so eine Sequenz drin, wo er Love Buzz spielt und mitten im Song so mit der Gitarre so ins Publikum springt. Und das funktioniert mega geil. Und seitdem war ich verliebt in dieses Bild und wollte das auch immer mal machen.
Und du hast es bekommen.
Und was ich auch, was mir so in Sachen Publikumreaktion auch immer wieder einfällt, weißt du, kennst du so ganz schlimme Rockbands oder so Groove-Metal-Bands oder so, wo einfach jegliche Publikumsreaktion nach Möglichkeit darauf ausgelegt ist, dass das Publikum immer nach oben und unten springt, so Hüpfrock?
Ja.
Ich glaube, wenn man das vor so richtig, richtig, richtig vielen Leuten macht und die alle genau im Beat hoch und runter springen, ich glaube, das sieht ziemlich geil aus von der Bühne.
Das kann ich mir schon vorstellen, klar.
So was kann man sich heutzutage angucken, wenn so Bands wie, also richtige Killer-Kanonen-Bands wie so, wie heißen sie denn noch? Wieso fällt mir das denn jetzt nicht ein? Auch so längst vergessene Stars von gestern, Guano Apes oder so, weißt du, auf so Mainstream-Rock-Festivals spielen und dann ihre alten Kamellen raushauen. Und da findet man dann noch so die Hüpfmomente. Und ich finde, das sieht immer ziemlich, ziemlich geil aus. Leider hatte ich in meiner Karriere sowas nie erleben dürfen.
Da fällt mir ein, ich war mal auf einem Konzert von Queens of the Stone Age. Und ja. Da war, wie du dir vorstellen kannst, so ein richtig bunt gemischtes Rockpublikum, ja. Da war so alles dabei. Da gab's so Typen Mitte 50, Teenies.
Ich glaube, wir wissen alle, wie das Publikum von Queens of the Stone Age aussieht. Kein Disrespekt, einfach
Es ist sehr
ein
breit.
Guter Querschnitt.
Genau, sehr breit gefächert und die haben, was bei der Musik ich befremdlich fand, dann auch bei irgendeinem Song das Publikum so zum Mithüpfen aufgefordert und ich stand mit dem Rücken zum Zaun des Front-of-House-Pults, des Mischpults quasi und der Laden, die Columbia-Halle war extrem voll und die Person, die vor mir gehüpft ist, dessen Arsch hat die ganze Zeit über meinen Schritt gerubbelt, bis ich mich umgedreht habe.
Ja, Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Nee, es war eher eine Lose-Lose-Situation. Also ich habe mich tatsächlich umdrehen müssen, bis der Song vorbei war und dem
hab Arsch an Arsch, es wird immer geiler, Alter. Erzähl weiter.
Ja, naja, damit ist die Geschichte erzählt, aber das ist meine nicht so geile Hüpferfahrung aus dem Publikum heraus.
Ich stehe drauf.
Ja, aber hey, warum nicht? Dann haben wir auch mal eine Frage kurz und knapp beantwortet, oder?
Ja, genau. Noch eine Sache zu dem Hüpfrock. Ich glaube, es ist so 2009 oder so. AC/DC River Plate Stadium irgendwo in Südamerika. In Argentinien ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da spielen sie, das ist ein sehr imposantes Konzert. Da singt die Menge die Melodie des Riffs lauter als die PA. Und alle springen, ich glaube, Shook Me All Night Long oder so, springen auch auf und ab. Und es gibt Gerüchte darüber, habe ich mal darüber gelesen, dass das so Seismographen, so Erdbebenmesser noch viele, viele, viele tausende Kilometer irgendwie messen konnten. Weil wenn da 80.000 Leute oder was weiß ich, wie viele das sind, wirklich unisono auf und ab springen, das ist eine schon ziemliche Wucht. Also das sind schon geil. Also auch wenn man nicht AC/DC-Fan ist, kann ich einem diese YouTube-Bilder oder von der Kauf-DVD oder was auch immer nur empfehlen. Das sind schon so richtig große Rock-Gänsehaut-Momente. Finde ich immer geil, war mir bisher nie vergönnt, wird es wahrscheinlich auch niemals sein.
Mir bestimmt
nächstes
auch.
Nächstes Manta-Konzert, mehr hüpfen, Leute.
Ja, genau.
Nee, lieber nicht.
Manta machen jetzt Hüpfrock.
Wir machen Hip-Rock, groovigen Hip-Hop, Hüpfrock und Hip-Rock für die ganze Familie zu mitmachen.
Sehr schön. Tja, machen wir weiter. Soll ich eine Frage ziehen?
Ja, zieh doch mal
eine Frage. Ich zieh mal richtig ab. Dann schrumme ich mal die Frage raus. So. Nächste Frage ist, wie gehst du mit Frustration und oder Wut um, Hanno?
Ja, nicht gut. das kann ich sagen. Das ist so, wie sagt man, mein Kryptonit. Das ist, ich kann, ja, manche Leute sind ja zu, kennst du so Leute, die so nie ihre Coolness verlieren, die immer irgendwie locker, du bist auch so ein latenter Typ, also ich habe dich auch noch nie so richtig außer Häuschen gesehen und deswegen hänge ich auch so gerne mit dir rum, weil Erinsch ist auch so, der rastet auch nie aus und das finde ich immer mega, mega geil und bewundernswert und freut mich, ich bewundere solche Menschen, ich bin so, eher so, wenn mich was richtig frustriert, ich flipp dann auch richtig aus, ich habe dann so meine 5 Minuten und kann mich dann aber auch meistens sehr schnell wieder beruhigen. Und auch wenn das in einem Streitkontext passiert, bin ich auch so jemand, ich kann mich auch so 5 Minuten voll mit jemandem zoffen und dann kurz eben eine Runde um den Block laufen, zurückgehen, shake hands, alles cool, drüber reden und dann ist die Sache vom Tisch. Das kann ich auch gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere Leute keinen Bock drauf haben. So, für manche ist das vielleicht befremdlich. Dementsprechend schon als Kind konnte ich, waren so Wutanfälle und Frustration und Wut immer, kann ich mich erinnern, immer irgendwie schon so ein Ding. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, ich glaube, eine romantische Erklärung dafür wäre vielleicht, dass einem, wenn man ein sehr leidenschaftlicher Typ ist und einem ganz viel an Dingen liegt, dass die Enttäuschung, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte, dann halt immer ganz besonders sich extrem zeigt. Aber vielleicht hat man auch einfach nur eine sehr kurze Lunte und sollte eigentlich mal auf eine richtige Couch.
Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen zu romantisch, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wahrscheinlich so ein Zwischending, aber ich gebe zu, das sind so meine schwächsten Momente, glaube ich. Momente, wenn ich nicht mehr weiter weiß und ich weil es ist auch oft so unnötig. Es macht ja eine Situation auch nicht besser, rumzuschreien oder das ist ja auch immer die Frage, so weißt du, so dann in so pessimistische Abzugleiten. Ich hab's eh gesagt, immer passiert mir so eine Scheiße, so weißt du, das ist lächerlich auch, es ist unrealistisch, es ist auf keinen Fakten begründet und es stimmt nicht. Und ich muss sagen, dass ich besser darin werde. So, dass ich auf jeden Fall, umso älter ich werde, es wird immer etwas besser, aber ich muss da hart für arbeiten. So, vielleicht liegt es daran, dass ich generell leider ein bisschen ausgeprägt so einen Hang zu negativen Gefühlen gerne mal habe und mich dem mehr hingebe, als ich sollte. Und es ist halt auch einfach schade, weil es ist total einfach, sich in negativen Gefühlen zu verlieren und meistens mit mehr Arbeit und mit mehr Aufwand verbunden, sich auf die wirklich guten Dinge im Leben zu konzentrieren, obwohl es viel, viel wichtiger ist.
Ja, da sagst du was, Hanno. Ich kann sagen, dass ich gelernt habe, mit Wut und Frustration ganz okay umzugehen. Du hast es ja selbst schon bemerkt. Ich bin immer, keine Ahnung, ich lasse Sachen immer auch sacken. Erstmal ein bisschen.
Sehr klug, ja, sollte ich auch machen. Durchatmen.
Ja, Sachen sacken lassen hilft. Es kommt natürlich nicht immer, wie soll ich sagen, schlagfertig rüber, aber es bringt, ja, keine Ahnung, ich habe selten im Affekt was wirklich Schlaues gesagt, ja, also so im Affekt in der Wut, ne, das muss man
Ich habe im Affekt schon viele richtig dumme Sachen gesagt.
Ja, ne, so kann man das auch konkretisieren, ja, also, keine Ahnung, ich glaube, ich bin...
Man muss Platz, das habe ich wirklich mal von einer Psychologin gehört, man muss Platz zwischen dem Ereignis und seiner Reaktion schaffen. Das ist immer gut. Das ist immer gut, da irgendwie so einen Raum zwischen zu schaffen, weil ich kann mich erinnern, dass ich auch schon viele Dummheiten angerichtet habe, indem ich zum Beispiel auf E-Mails emotional geantwortet habe, ohne erstmal mir zu überlegen, was will ich wirklich eigentlich sagen. So. Und meistens macht es Sinn, sich so ein paar Stunden erstmal zurückzuziehen und darüber zu sinnieren, so was eigentlich Phase ist. Das habe ich im E-Mail-Zeitalter mittlerweile einigermaßen hingekriegt, nicht mehr gleich auf jede E-Mail, die nicht den Inhalt hat, den ich mir gewünscht hätte, zu reagieren. So, weißt du, das ist, und im Gespräch, ja, keine Ahnung, man kann dann nur besser drin werden. So, aber ich bewundere das, dass du das besser kannst als ich.
Ja, gerade bei E-Mails, da bin ich schon lange eher taktisch unterwegs. Bei E-Mails ist das Medium, wo ich mir wirklich am meisten Zeit lasse, weil es ist einfacher dann schlagfertig und argumentativ gut zurückzuschießen sozusagen, wenn man eben ein bisschen Abstand hat und sich das genau überlegt, was man sagt und wie man es sagt.
Ja. Und es kommt ja auch anders an, so, ne? Also ich habe auch schon oft festgestellt, wenn ich dann eine E-Mail 2 Stunden später nochmal gelesen habe, dass da eigentlich gar nicht das drin stand, so in der verschärften Form, wie ich meinte zu glauben, dass das drin stand, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. So, ne? Man hat ja, weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Und dementsprechend, das hat vielleicht auch damit zu tun, würdest du dich als Optimisten oder Pessimisten bezeichnen, Simon?
Eigentlich mittlerweile eher Optimist. Also,
ich versuche das auch.
Ja, ich versuche Sachen sacken zu lassen und dann einen Weg zu finden, wie ich das Ganze irgendwie konstruktiv irgendwie angehen kann. So, weißt du, ich meine, also von daher, früher hätte ich mich knallhart sofort als Pessimisten oder in jugendlichem Leichtsinn als Realisten bezeichnet, natürlich alles Bullshit. Aber
ich finde das ja auch so ein bisschen cool, ne?
Wenn man ja, natürlich. Ist. Absolut, wenn man das cool.
Zu sein.
Absolut, das ist
aber nicht cool.
Nee, ist es nicht. Hat man mir auch jahrelang nachgesagt und dann genau das, Misanthrop zu sein, ist alles Kuhscheiße. Will man mit Ende 30 will man nicht mehr mit so einer infantilen Scheiße irgendwie bezeichnet werden. Aber ja, deswegen, also ich glaube, alles in allem relativ optimistisch. Und meine negativste Eigenschaft ist wahrscheinlich dann zumindest nach außen hin eine gewisse Gleichgültigkeit, so, ja. Das kann natürlich auch mal, ist auch manchmal der Effekt, wenn man erstmal Sachen sacken lässt und in einem Streit oder was weiß ich und nicht immer sofort reagiert, passiert es natürlich auch, dass andere Leute den Eindruck haben, dass man gleichgültig ist oder was auch immer. Aber meistens ist es so bei mir, es dauert eine Weile, bis ich mir so darüber Gedanken machen muss. Weil ich bin zum Beispiel auch, was auch, ne, in Streits sehr wichtig, oder in Streitsituationen kompliziert werden. Ich bin halt kein nachtragender Mensch auch irgendwie so. Und es gibt Leute, wenn du dich mit denen streitest, die dann anfangen, Sachen aufzuzählen aus einer Dekade von Meinungsverschiedenheiten. So bin ich halt überhaupt nicht, ne? Und deswegen, wie gesagt, ich muss meistens Sachen erstmal sacken lassen so und dann ja, muss das irgendwie später ausgetragen werden, sachlicher.
Hast du manchmal so einen richtigen Wutanfall? Wie darf ich mir das bei Simon Havemann vorstellen?
Ja, es ist schon eine Weile her. Ich habe früher halt Sachen zerkloppt, so, ja. Also einfach Sachen, so, ja, ne, also das, aber auch nicht oft. Aber halt auch nicht oft, ne. Also es ist sehr, sehr selten passiert, dass ich mal.
Ich habe auch schon oft Sachen verkloppt.
Ja, als Kind.
Zerkloppt, sorry.
Ja, ja. Als Kind auf jeden Fall ab und an mal. Aber auch, ja, ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgendwas. Ich habe mal irgendwann aus Frust ein paar Kopfhörer gegen die Wand geworfen, die dann auch schallend zerbrochen sind. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Ja.
Also ich habe leider die Erinnerung immer direkt vor meinem Auge hier an meinem Arbeitsplatz, Schreibtisch, wo ich ja auch Musik schreibe und auch teilweise aufnehme. Einer meiner relativ, also meine rechte Abhöre, die kostet ja auch ein paar Mark so. Also da ist als Mahnung halt immer einer der Speaker halt geklebt, weil da halt meine Faust durchgeflogen ist. Ne? Also ja, solche Sachen passieren denn schon. Oder ich hab hier halt auch so geil, ich habe so einen billigen Ikea Pressspan-Schreibtisch, da sind halt auch so Messer ein. Stiche drin und so, ne? Also, hier hängt schon mal ein Bild schief, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche. Aber es wird weniger, Leute. Ich bin halt so wie Jack Nicholson in Shining. Die ganze Zeit, wenn ich an Musik arbeite, bin ich eigentlich komplett genauso. Konstant, sprich mich bloß nicht an. Nein, ich mach Spaß. Aber ja, ich kann das auch mal. Also, ich habe auch schon mal irgendwie, also die eine oder andere Sache ist hier schon zu Bruch gegangen, aber das wird umso älter ich weniger, Gott sei Dank immer weniger, weil man sitzt dann auch da, ich habe auch mein Handy zerkloppt, so hier auch an der Schreibtischkante, aber dann sitzt man dann da und 10 Sekunden später denkt man sich, Alter, der peinliche Auftritt war gut unnötig und nun ist dein Handy und deine Abhöre kaputt.
Ja, vielleicht solltest du dich frei nach dem Titel dieser Episode wirklich mal auf die Couch legen.
Das ist doch jetzt an den Haaren herbeigezogen. Also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber natürlich, wir haben alle unsere Leiche im Keller und ich finde das gut, dass wir da hier so drüber offen reden. So, ich mag das wirklich jetzt Spaß beiseite sehr gerne, dass wir hier nicht die ganze Zeit irgendeine coole Fassade aufrechterhalten müssen.
Absolut.
Das wäre mir auch viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Ey, hast du noch eine Frage in deinem Topf oder war es das von dir?
Von mir war es das. Du müsstest noch eine haben, oder?
Ja, ich habe die letzte Frage dann. Warte mal.
Na, bin ich ja mal gespannt.
Schon zum Vorschein. Ja, also passender könnte es eigentlich nicht sein.
Na.
Was war der, also letzte Frage für die Couch heute. Was war der bewegendste Moment deiner bisherigen Musikerlaufbahn?
Simon. Das ist ja mal ein Finale, ey. Meine Fresse. Ich würde sagen, die W-Farm Abschiedsshow. Die war auf jeden Fall bewegend in dem Sinne. Also erstmal sind da Leute aus allen Herren Ländern angeflogen für nach Berlin irgendwie. Ja, ich glaube, da waren Leute aus Skandinavien, ein Mädel aus Südkorea. Das war abgefahren irgendwie, um sich das anzugucken. Ja, und hier und da Familienmitglieder und so weiter und so fort. Und alle Freunde so, ja, mit denen man irgendwie diesen musikalischen Weg auch irgendwie beschritten hat, auch aus alten Bands und so weiter und so fort. Also ja, es war, das war auf jeden Fall irgendwie extrem familiär und gleichzeitig war, und dann gleichzeitig irgendwie international und dann Ja, gibt es, habe ich da noch so Erinnerungen, wie Leute, mit denen ich mich über die Jahre auch angefreundet habe, vielleicht, die eher so aus, ja, so Fans oder so, mit denen man ins Gespräch gekommen ist oder die dann auch in, keine Ahnung, lokalen Bands gespielt haben, mit denen wir mal gespielt haben, die standen dann halt irgendwie in der ersten Reihe und haben geflennt. Das fand ich schon krass irgendwie so.
Hast dich hoffentlich total lustig drüber gemacht die ganze Zeit, ne? So, ey, wie geht ihr denn ab, ihr Affen und so.
Ja, da war, ja, also wir haben nach, wir haben eigentlich, um diesen letzten Moment aufzulockern, haben wir nach dem letzten Song, ich glaube Wham, oder war es ein George Michael Song, hier der mit dem sexuellen Saxophon, das war unser, der Song, der aus der PA schallte, nachdem wir fertig waren, dachten wir so, ja okay, dann...
Ein Sexyphon.
Genau, ein Sexyphon, da dachten wir uns, das lockert dann vielleicht die etwas bedröppelte Stimmung, aber hat nicht unbedingt bei ihm geholfen. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein bewegender Moment und ich kann es auch ganz offen zugeben, Nico hat es geschafft, dass ich auch für 30 Sekunden auch ein bisschen geflennt habe und dann war auch wieder...
Wieso hat der das denn geschafft? Wieso?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Hat der dir noch so Katzenbilder gezeigt dann direkt nach der Show oder was?
Nee, der hat irgendwas zu mir im Backstage gesagt. Nico hat auf jeden Fall auch...
Jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du das, was du immer wolltest. Die Band ist vorbei.
Ja, sowas in der Art, genau. Nee, er war hoch emotional und hat irgendwas zu mir gesagt und dann habe ich 3 Tränen aus dem Knopfloch gedrückt, auch wirklich ehrliche Tränen und dann war auch wieder okay, aber es war auf jeden Fall, diese ganze Show war ein bewegender Moment, einfach weil viele Leute dabei waren, die mir was bedeuten und weil man gemerkt hat, dass es Leute echt mitgenommen hat und das ist so eine Sache, die man sich ja jetzt ja nicht unbedingt denkt. Ja, über die, auch selbst über die eigenen Fans. Man denkt ja nicht, dass das Leuten so viel bedeutet. Weißt du, also so doof das klingt, so, ja. Also ich, keine Ahnung.
Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass jetzt da jemand, also ich weiß nicht, das soll jetzt nicht so Tiefstapelei sein, aber dass da jemand, wenn Manta jetzt mal sagen, wir spielen ein letztes Konzert, dass da jemand wirklich Tränen vergießt, ich weiß es nicht. Also es ist schon sehr schwer vorzustellen, aber ich meine, bei euch ist es ja auch passiert, you never know.
Eben, ja.
Deswegen. Also das ist natürlich ein Paradebeispiel. Das, ich habe noch nie mit einer Band eine letzte Show gespielt oder eine Abschiedsshow oder so, deswegen, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon... Ja, weil man hat da, ne, ich meine, wir hatten die Frage ja heute in der heutigen Folge auch so von wegen schon mal ans Aufhören gedacht und da hast du die Geschichte, wie es mit WFAM zu Ende ging, auch sehr detailliert erzählt und wenn man sich denn so, das ist ja, jetzt ist es soweit, das ist jetzt wirklich so, das sind die letzten 10 Minuten, das ist jetzt so, der Drummer zählt ein, das ist der letzte Song, das finde ich schon, da steht man ja sehr neben sich, das erlebt man wahrscheinlich eher wie in so einem Film.
Voll, ja, das war schon... Es war schon, man hatte durch das Set hindurch so ein paar so Momente, wo einem das auch so richtig durch den Kopf geschossen ist. Es war auf jeden Fall nicht wie eine Show zu spielen, eine normale, so. Das kann man gar nicht ganz klar sagen. Das war auch zu spielen war einfach ein total anderes Gefühl, als sonst eine Show zu spielen. Und da gab es definitiv so Momente. Der letzte Einzähler auf jeden Fall, ja, das ja war auf jeden Fall crazy so, kann ich anders gar nicht bezeichnen, war einfach eine ganz krasse Erfahrung so als Musiker und auf jeden Fall, also ne, was war die Frage, ist ja, was der bewegendste Moment war und ich würde sagen, einen bewegenderen Moment habe ich als Musiker nicht erlebt als diese Realisation, das hier, was du mal irgendwann gegründet hast und was so dein musikalischer Output, kreativer, emotionaler Output war, ist jetzt hiermit vorbei, so, ja, das war's jetzt. Ende, ne?
Wie sieht's denn als Fan bei dir aus Fanperspektive aus? Gibt's da eine Antwort?
Keinen bewegenden Moment, aber ich habe das, glaube ich, ist schon lange her in einer unserer früheren Folgen mal erzählt, dass Dino von Fear Factory nach L.A., in L.A., der lebt ja in L.A., zu unserer Show gekommen ist mit Nightmare, um uns anzugucken und ich war mir nicht ganz sicher, ob er kommt oder ob er es schafft und dann habe ich beim ersten Song an den Bühnenrand geguckt bei mir und dann stand er da und hat Fotos von uns gemacht und das fand ich schon krass irgendwie und was dann ein witziges Detail war, er hat nach der Show uns geholfen, unsere Gear abzuladen, was ich total eigenartig fand, wonach ihn keiner gefragt hat. Dann hat er da mit uns Gear zum Van gerollt irgendwie, was auf jeden Fall sehr witzig war. Aber ja, das, ne, ich brauch's ja wahrscheinlich nicht nochmal zu erwähnen. Fear Factory ist nun mal der Grund, warum ich Gitarre spielen wollte, so. Und von daher war das schon schon ein krasser Moment so für mich irgendwie. Also vor allem, ich habe dann, ich sag mal so, ich habe dann vor allem irgendwie an mich als Teenager gedacht. Ja, als ich, wie krass ich das vor allem gefunden hätte, wenn ich jetzt 15 wäre. Ja, oder was weiß ich, als, ne, also wie krass mich das weggeflasht hätte, wenn ich noch jünger wäre, wo man auch noch anders zu Musikern aufgeblickt hat und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Also vielleicht.
Aber auch das Setting, spielst ein Konzert in Los Angeles, das ist ja auch so für den 15-jährigen Simon jetzt auch nicht immer klar gewesen, dass sowas mal möglich sein könnte, so, ne?
Eben, genau, ja. Also das war auf jeden Fall, ja, bewegend, weiß nicht, ob es das richtige, der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall schon eine coole Erfahrung, so, die mir auch viel bedeutet hat.
Bei mir war das so, als ich früher mit Buzzy Musik gemacht habe, so, wir haben ja schon mit 12 irgendwie angefangen Musik zu machen, aber dann auch so mit 18 hatten wir dann auch nochmal so ein Ding, wo wir beide nur Gitarre gespielt haben und dazu gesungen haben auf Deutsch, so wahnsinnig komisch auch, also jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, wie das gealtert ist, aber damals hielten wir uns für sehr, sehr witzig und da haben wir so 1, 2, 3 Konzerte gespielt. Aber vor allen Dingen das erste, das habe ich immer krass in Erinnerung. Das war, da waren alle unsere Freunde da, aber auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Leute. Das war in so einem Band-Contest-Zusammenhang. Da waren wir 17, 18 oder so. Ich glaube, ich war dann noch 17, wenn ich mich da, aber ich weiß es nicht so. Und das war jetzt gar nicht mal wegen der Mucke so wahnsinnig geil, aber da hatte ich das allererste Mal das Gefühl, hier gehöre ich hin. Hier, die Leute hören mir zu. Und zwar, hier muss ich mich nicht verstellen, sondern hier kann ich genau der Typ sein, der ich sein möchte. Und irgendwie kommt das an. Die klatschen, die lachen, die haben Freude daran, was ich mache. So. Und da habe ich, glaube ich, so, da war so, ey, ich meine das ernst. Ich will das für immer machen. So, ich gehöre hier irgendwie auf die Bühne. So, also da habe ich sehr viel Selbstbewusstsein draus getankt. Das war so ein Moment, wo ich gewusst habe, so ja, okay, das könnte vielleicht irgendwann mal wirklich das machen, was du für immer, obwohl als Kind träumt man davon so, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich vor wirklich vielen Leuten, also mehrere hundert Leute, dass sie auch gemerkt haben, mir ist das überhaupt nicht unangenehm. Also ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte. Das war auf jeden Fall bewegend.
Ja, vielen Dank.
Und dann gab es noch so eine Sache in jüngster Zeit, was heißt das, auch schon 4 Jahre her, das ist definitiv das Krasseste. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so angeteasert habe oder so. Ich erzähle die Geschichte einfach. Ich habe da nicht viel drüber geredet, auch mit Kumpels nicht, weil ich das immer noch so krass fand. Ich habe mal in Holland beim Graspop-Festival, glaube ich, oder vorher irgendwo einen Typen kennengelernt auf einem Konzert, großer Manta-Fan, der kam mich auf, da war, weißt du, so Autogrammstunde immer, wie das ist bei den großen Festivals. Du sitzt denn da und das ist so Meet and Greet and Signing Session. Und der kam an und hat dann erzählt, dass er eigentlich mit seinem besten Freund hier sein sollte. Leider ist er gerade im Krankenhaus und er hat ein T-Shirt mitgebracht und hat gefragt, ob wir für seinen Kumpel da was raufschreiben könnten und er würde ihm das dann ins Krankenhaus bringen. Dann habe ich den eine Woche später wieder getroffen, den Typen, wieder bei so Meet and Greet oder so. Und da hat der Typ mir einen Zettel in die Hand gedrückt, einen Brief von dem Typen, von seinem Kumpel. Und im Brief stand drin so, hey, ich sitze hier gerade in meinem Krankenhausbett und ich freue mich unfassbar über das T-Shirt, was ihr unterschrieben habt. So, ich habe das gerade an, ich habe das schon seit 4 Tagen an. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Typ ist dann 2 Tage später gestorben. Und hatte aber trotzdem noch so die Power, so einen Brief an mich zu schreiben, wo drin steht, hey, ich bin der allergrößte Fan, das sind meine Lieblingssongs und für mich gibt es nichts Schöneres, als jetzt so in diesen Stunden noch das T-Shirt von euch anzuhaben, und das hat mich völlig aus der Bahn geschmissen. Und als der Typ dann eben wieder kam, um mir diesen Brief zu geben, diesen Abschiedsbrief von diesem Kid, so, der war auch 17 oder 18 oder so, ganz, ganz krasse Nummer. Das war sehr, sehr bewegend. So, da flossen sehr viel Tränen, weil der mit seinen ganzen Kumpels auch alle in der ersten Reihe stand bei dem Festival dann, wo wir da gespielt haben, und die halt da auch alle geflennt haben so, und der Typ, sein bester Freund, dann eben dieses T-Shirt von dem Typ, der gestorben war, nochmal anhatte. So, das klingt jetzt alles total überromantisch so, aber das ist halt einfach eine krasse Story, die mich sehr, sehr umgehauen hat, und der Brief liegt ja auch immer noch hinter mir im Regal, und das kann ich mir auch nur sehr selten angucken, weil ich das wirklich krass finde. So, dass dann so jemand noch, also denkt so, ey, jetzt ist es vorbei. Und der irgendwie, es wirkte so, als würde der das auch wissen. und dann nochmal so, ey, jetzt schreibe ich aber meiner Lieblingsband nochmal so ein paar Zeilen und schreibe, welche Songs ich besonders geil finde. Das finde ich schon mega krass, was man dann doch mit seiner Musik anrichtet, ohne das zu wissen oder zu ahnen.
Ja.
Das war auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr und wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass da jemals was Krasseres passieren wird. Also knock on wood. So, das ist mir sehr, sehr im Kopf geblieben. Und da habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt, als der mir den Brief gegeben hat und mir die Story erzählt hat und dass er dann da alleine ohne seinen Kumpel ankam und ja, war eine heftige Nummer. Aber hey, das ist das, was Musik machen soll. Es ist ja auch, also sie soll nicht Menschen umbringen, aber es geht ja um Emotionen, so, ne? Also letztendlich, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut ich zu Musik weinen kann, wie gut ich mich zu Musik freuen kann, lachen kann, tanzen kann oder sonst was. Und für mich gibt es, und das sagen wir auch immer wieder, nichts Vergleichbares, was auch nur annähernd daran kommt. Dementsprechend, ey, auch diese Fragen, ob man das nun hobbymäßig macht oder hauptberuflich macht oder irgendwelche Leute aufhören, ihre Instrumente zu spielen, all das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich kann sagen, dass wirklich, seitdem ich denken kann, bis heute wirklich Musik eigentlich den ganzen Tag begleitet, in irgendeiner Form irgendwie immer. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ob das nun professionell, hobbymäßig, als Akteur oder Konsument oder als Fan passiert, ist völlig egal. Die Sache an sich ist einfach viel zu schön.
Ja, das geht mir genauso. Und ich würde sagen, dass das ein sehr schönes Schlusswort ist, Hanno. Ich glaube, da kann man jetzt gar nicht mehr... Ich glaube, hier kann man gar nichts mehr draufsetzen jetzt.
Muss man ja auch nicht immer. Und Simon, ich danke für deine Zeit, danke für deine Psychoanalyse und ja, ich hoffe, liebe Leute, ihr hattet Spaß und wir hören uns demnächst wieder. Ja, Simon, ich freue mich drauf, ne? Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.
Serve one master, that is destruction.